So, dann begrüße ich dich, lieber Kolja. Schön, dass du wieder mein Gast bist.
Hi Philipp, danke nochmal für die Einladung.
Wie immer gerne. Danke, dass du dir immer Zeit nimmst, obwohl deine Zeit knapp bemessen ist mittlerweile, ne? Oder?
Ja, als so Teilzeitaktivist irgendwie, ja.
Aktivist? Oh, Aktivist, okay.
Ja, nicht ganz Aktivist, aber ja, ich...
Nein, aber du hast doch einen ganz normalen Job, oder nicht?
Ich habe einen ganz normalen Bürojob, aber ich bin halt durch Novo so ein bisschen eingespannt, ne, weil ich Artikel lese, die uns Leute einschicken, um zu beurteilen, ob wir das bringen sollen oder nicht. Solche Sachen halt.
Ja. Aber das ist auch, das freut mich immer sehr. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir gerne ein bisschen ausführlicher besprechen können. Gar nicht so viele Sachen, aber ich mache mir da gar nicht so Gedanken drum, weil wir beide ganz gut harmonieren. Wir haben uns ja auch persönlich kennengelernt, letztes Jahr im Herbst, als ich mal in Berlin war. Haben wir uns da getroffen.
Genau.
Ja, ich überlege doch, wir hatten noch eine Folge danach. Genau, diese Corona-Rückblicksfolge ein Jahr davor, so im Hochzeit der Impfpflicht-Debatte. Debatte in Anführungszeichen.
Never forget, genau.
Nee, niemals vergessen, niemals vergeben. Ich werde diesen Leuten das nicht verzeihen, auch wenn das leider die Leute nicht interessiert, ob ihnen Philipp Hanslick aus Leipzig das nicht verzeiht, was sie da gesagt haben und was sie da gefordert haben. Aber ich werde mir das merken. Es ist hier abgespeichert. Und es gibt ja auch so schöne Chroniken des Grauens. Da hatte mir der Felix Perrefort auch mal was zugeschickt, so eine Seite, wo, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da wo wirklich jede Äußerung gesammelt wird, also sammeln ist immer so schlimm, das klingt immer so nach deutscher Sammelwut, aber man soll ja das ja dokumentieren, man soll ja gewisse Aussagen dokumentieren und damit man dann irgendwann denen das um die Ohren haben kann, sagen kann, doch, genau das habt ihr damals gesagt. So, genau das habt ihr gesagt. Ihr habt Leute als Sozialschädlinge beschimpft, ihr habt Leute als, was weiß ich, in die Nazi-Ecke gestellt.
Genau.
Und das habt ihr gesagt und das ist nicht lange her. Aber das ist ja gar nicht das Thema heute, weil Corona, also... Ist ja gefühlt, gab es ja nie irgendwas und dementsprechend redet man da jetzt auch kaum noch drüber. So, genau, aber ich habe da auch keine Lust drauf heute. Kolja, mir fiel ein, als ich mir so heute Morgen überlegt habe, was wir so machen können, vor ziemlich genau einem Jahr warst du das erste Mal bei mir zu Gast. Nicht genau jetzt, heute ist der 26. Ich glaube, du warst am 19. Februar letztes Jahr beim ersten Mal.
Ja.
Das erste Mal bei mir zu Gast. Das ist jetzt schon die 5. Folge, das freut mich. Du bist einer meiner liebsten Analytiker, deswegen unterhalte ich mich auch immer gerne mit dir. Und ich würde gerne so ein bisschen Rückblick machen, dann so Gegenwart und dann Ausblick, weil du hast mir ja auch erzählt, du arbeitest ja noch an einem neuen Buch gerade mit einem Kollegen.
Ja,
genau, und da bin ich weiterhin interessiert und das würde ich gerne so machen. Wir hatten das ja schon mal letztes Jahr in der Folge gemacht mit die ist ja Fragmente der kommenden Ordnung, ist eine sehr gute Folge. Und da würde ich gerne wieder so ein bisschen drauf zurückgreifen. Da seine Einschätzung, das ist jetzt ja auch schon fast ein Jahr her, dass wir darüber gesprochen haben, wie du sah so weiter deine Wahrnehmung hast oder deine Prognosen hast, deine Zukunftsprognosen, wie in welche Richtung die Gesellschaft sich entwickeln wird.
Habe ich tatsächlich. Ich aktualisiere sie ja auch ständig so ein bisschen, indem ich beobachte, was passiert, was lässt sich extrapolieren, was setzt sich gerade durch, so.
Genau, und da schätze ich das immer sehr, deine Expertise, deine Beobachtungen, deine Analysen und würde das gerne nachher mal machen. Aber erstmal, du machst ja diese ausgestoßene Woche-Kolumne machst du ja schon länger nicht mehr, ne? Für die Achse.
Genau, die habe ich aus Zeitgründen eingestellt, genau.
Aber du beobachtest das schon noch, ne? Diese neueste Errungenschaften der Cancel Culture, neueste Ausgestoßene, die Bad Guys,
wobei es sich ein bisschen im Kreis dreht, ne? Es sind immer sehr ähnliche Fälle.
Klar.
Und welche Bücher, die umgeschrieben werden, Leute, die ihren Job verlieren, ne? Das Thema, was irgendwann dazu kam, war natürlich Corona.
Ja.
Aber irgendwie drehen sich die Fälle auch im Kreis, ne? Also es wäre jetzt interessant, wenn jetzt ein bisschen interessant ist jetzt auch, dass jetzt so ein bisschen die CDU wieder tabuisiert ist, seitdem Merkel weg ist. Das finde ich ganz interessant.
Ja, inwiefern meinst du das? Also dass die CDU jetzt wieder die Partei, die Bösen sind, wie sie früher waren.
Da wird wieder geschossen gegen die und ziemlich heftig, so, ne? Ist so meine Wahrnehmung. Nicht, dass ich jetzt das Komitee zur Rettung der CDU bin und den ganzen Tag nur über die CDU nachdenke, aber es ist interessant, wie sich der Ton geändert hat.
Sehr gut.
Im Zuge von Berlin und den Silvesterkrawallen.
Genau.
Da habe ich doch beobachtet.
Genau, aber das ist gut, erstmal sind sie in der Opposition, dann ist es ja sowieso immer leichter, dagegen zu schießen. Und dann ist natürlich ein Merz jemand anderes als eine Merkel, ist ja klar. Also Merz, wo ich auch nicht viel von Friedrich Merz halte, aber das ist natürlich symptomatisch, dass halt, also gewisse Äußerungen, die Merz halt trifft, die gab es unter Merkel nicht. Also zum Beispiel dieses jetzt schon berühmt gewordene kleine Pascha-Zitat von Herrn Merz beim Lanz war es, glaube ich, hat er es gesagt, glaube ich. Ja. Danach brach ja dann wieder, oh Gott, und das, bla bla bla. Und ich habe jetzt gerade eben nochmal eine kurze Reichelt-Doku gesehen, na, so kurz ist die gar nicht, zur FDP, meine persönlichen Freunde von der FDP, wie diese Partei halt Steigbügelhalter der rot-grünen, also dieser rot-grünen Parteien halt geworden ist und tatsächlich lieber auch nach unten tritt, also gegen die Opposition, was heißt nach unten treten, also in die Gehaltsklassen kann man nicht nach unten treten, den sich Merz und Strack-Zimmermann und Lindner und Co. halt bewegen, aber politisch kann man nach unten treten, weil es ist natürlich leichter bei irgendeiner albernen, also bei so einer Büttenrede, dann lieber gegen den Oppositions Führer anzugehen, als zum Beispiel mal gegen Leute, mit denen man halt in einem Bündnis sitzt. Da gibt's ja nun, also Merz ist im Vergleich zu jemand wie Lauterbach oder Helge Lind oder Claudia Roth oder Toni Hofer, der ist ja Merz noch die Stimme der Restvernunft. So, aber da stattdessen macht halt die FDP lieber das, was halt irgendwie, was ihnen vermeintlich, was ihnen Applaus bringt von Woker Seite und halt irgendwelchen Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen. Und schießt dann halt gegen Merz mit wie dieser komischen Rede von Strack-Zimmermann, die auch überhaupt nicht witzig war, also die einfach auch nur dumm und, und unlustig war. Ja. Aber genau.
Irgendwie läuft da die Analyse auch schief bei dieser Partei, also warum sie jetzt in Richtung 5% geht. Ja, ich weiß nicht, ob du da interner mehr hast mit so Ost und West, das ist ja auch ein interessantes Thema, dass die ostdeutsche FDP wohl eher die based FDP sein möchte und die westdeutsche und westberlinische FDP dann eher Applaus möchte dafür, dass sie dem Zeitgeist quasi in den urbanen Metropolen irgendwie folgt.
Nützt ihnen halt nur nichts, ne?
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Das ist so, genau. Ich kann da auch hinter der, also jetzt öffentlich, ich arbeite ja nicht für die FDP, aber ich stehe ja natürlich einer gewissen Stiftung nahe, die unmittelbar mit dieser Partei ein bisschen was zu tun hat. Dementsprechend weiß ich dann natürlich, ich kenne natürlich auch einige Leute aus der FDP und ich kann das, was du gerade sagst, kann ich absolut bestätigen, ja. Das ist so. So. Das ist, ich höre im Osten was anderes als von den Westdeutschen, wobei auch da teilweise da fassen sich die Leute auch im Westen an den Kopf und denken, was soll das? Aber die sind, also die haben nicht, also dieses, das geradeaus auszusprechen, das fällt schwerer. So. Und aber das ist eher so ein Thema für Patreon. Da kann man sich übrigens anmelden, da habe ich auch so eine kleine Paywall und da gibt's so also einmal die Woche noch was obendrauf. Das ist dann natürlich ein bisschen persönlicher. Da kann ich dann mal mehr Sachen erzählen. Unter anderem auch in der letzten Patreon-Folge, die wirklich sehr gut geworden ist mit Christian Schneider, habe ich auch mal was über unseren gemeinsamen Freund, den, du weißt schon wen, ja, den Christoph, einiges erzählt. Solche Leute.
Ein gibt's, Wahrer der Haltung, genau.
Ein strammer Wahrer der Haltung, ein Verfechter
ein
des.
Ein Fels in der Brandung.
Genau. Gegen den Rechtsruck.
Sagt die Mutter, den muss ich ja jetzt schon mal schlecht finden, weil er ja mit der Anna Schneider ja auch eine Weltjournalistin quasi als Demokratiefeindin. Ich als Springer-Mitarbeiter kann ja schon deshalb jetzt, habe ja jetzt einen realen Grund quasi.
Genau, ach, das war dieser schöne Tweet, den ich dir mal zugeschickt habe. Den hatte ich auch rausgekramt, als ich mit Christian mal über diesen Herrn gesprochen habe. Wer da mehr drüber wissen will, meldet sich doch bei Patreon. Kostet auch nur $5 am Monat. So, aber lieber Koya, lass mal direkt. Das ist schon ein gutes Stichwort. Wir sind ja direkt so politisch gestartet. Berlin-Wahl ist jetzt ja schon wieder ein bisschen her, aber ist ja immer noch total aktuell. Ich finde, Berlin-Wahl ist so im Brennglas. Da sieht man einerseits den Niedergang der FDP, weil die sind halt krachend gescheitert, 4,6%. Es gab ja diese Wählerwechsel, diese Wechselwähler. Die haben, glaube ich, 2000 Wähler von den Grünen dazugewonnen. Wow. Aber 20.000 Wähler an die CDU verloren. Ist ja logisch. Ist ja klar. Wobei man natürlich sagen kann, das ist mir schon klar, warum die FDP momentan richtig abschmiert bei Landtagswahlen. Weil man natürlich sagen kann, eine FDP auf, oder generell eine Partei auf Länderebene ist ja nochmal anders als die Partei auf Bundesebene. Ich glaube, die FDP auf Länderebene, ich weiß nicht, wie die in Berlin sind. Ich kenne da eine, die Sabah Fasan, die ist sehr nett. Die ist ja Iranerin. Ich hatte auch mal einen Podcast. Die mag ich sehr. Ich weiß nicht, inwieweit die repräsentativ ist für die FDP in Berlin. Aber natürlich ist eine Partei auf Länderebene anders als auf Bundesebene. Aber natürlich ist es so, die Wähler strafen die Partei jetzt natürlich dafür ab, für den Mist, den die auf Bundesebene verzapfen. Aber es kann eben auf kommunaler oder Länderebene natürlich anders sein. Deswegen ist es eigentlich immer ein bisschen kurz gedacht. Deswegen am besten gar nicht wählen. Da macht man einfach nichts falsch und nichts richtig. So. Das ist meine These. Aber sag mal, Berlin-Wahl. Ich bin gerade nicht so ganz up-to-date, aber ich habe vorhin nochmal einen Artikel rausgesucht. Irgendwie sind jetzt wieder ein paar hundert Stimmenzettel aufgetaucht.
Ja, es waren wieder Pannen. Ne? Wahrscheinlich nicht ganz so gravierend wie bei der Originalwahl. Ja. Aber es ist wieder eine von Pannen gezeichnete Wahl. Wo das ja egal ist, weil Demokratie ja eh nur eine Haltung ist, die wir im Herzen mit uns rumtragen. Also sowas Banales wie die Auszählung oder die zur Verfügungstellung von genug Zetteln und so, das ist eigentlich 20. Jahrhundert. Also
genau.
Im Moment geht es eigentlich, ist eher eine Emotion, die Demokratie. Und in dem Sinne überlebt sie ja auch ziemlich gut. Genau. Die Amadeo-Antonio-Stiftung sagte jetzt sogar, man soll antifeministische Ideologien bei ihr melden.
Genau,
auch dies zur Rettung der Demokratie. Also die Demokratie ist vital, auch wenn sie in ihren Mechanismen zum Teil nicht mehr ganz so gut funktioniert und interessanterweise jetzt eben auch bei der Wiederholung wieder Pannen, Formfehler waren.
Genau.
Ich habe heute gelesen, der Unterschied zwischen SPD und Grünen ist jetzt nach der Neuauszählung nochmal geschrumpft von 150 auf 50. Nicht die Neuauszählung, vielleicht auch die Briefstimmen, muss ich nochmal nachgucken.
Mhm. Ja. Das sehe ich ja auch gerade. Ich habe es mal gegoogelt. Genau, Artikel von gestern in der Welt, SPD-Vorsprung vor Grün-Schmitz auf 53 Stimmen. Was würde das bedeuten? Das gefällt nicht einfach so weiter Bürgermeisterin bleiben kann, oder? Dass die Grünen stärkste Kraft. Nee, wie wären das? Hast du das ein bisschen up to date? Kannst du mir das jetzt so
wer
konkret?
Ist da, mal kurz nachgucken, wer vorne ist.
Also ich glaube, noch ist es Giffey. Also die stärkste Partei ist natürlich die CDU, aber die CDU müsste dann ja irgendwelche noch. Genau. Also eigentlich müsste die CDU müsste eigentlich Bündnis mit der AfD eingehen. Ja, da hätten sie auch nicht die absolute Mehrheit. Also eigentlich könnte es Rot-Rot-Grün weitergeben.
Genau, und das hat eine Mehrheit, ne? Und das ist ja auch.
Ja, ich glaube, eine knappe, aber es hat irgendwie so 50,1 oder so.
Genau,
ganz, ganz knapp.
Aber demokratisch legitimiert, dass erstmal Rot-Rot-Grün weitermacht.
Du kennst
das Lebensgefühl in Berlin auch, ne? Das passt ja dazu. Die Leute haben jetzt ein bisschen mehr bei der CDU ihre Kreuzchen gemacht, aber wenn du die Mehrheiten zusammen, wenn du es zusammen addierst, hast du immer noch diesen rot-rot-grünen Block, der einfach ein bisschen stärker dasteht halt. Ne? Was super spannend ist, ist die Sache mit den Zugezogenen, ne? Dass du bei den Leuten, die schon länger als 10 Jahre in Berlin leben, hast du viel mehr konservative Wähler als bei denen, die unter 10 Jahre, also haushoch, wirklich ein irrer Unterschied bei den Grünen, die da so eine Riesensäule bilden, bei denen, die unter 10 Jahre in Berlin sind und völlig zusammengeschrumpft bei denen, die mehr als 10 Jahre in Berlin leben. Und dann hast du
ja auch.
Dann hast du einen sehr spannenden Unterschied zwischen Peripherie und Zentrum. Ne? Das Außen ist ein komplett schwarzer Block, ne? Bis auf am östlichen Stadtrand noch 1-2 AfD-mehrheitliche Wahlbezirke, der Rest ist schwarz. Und in der Mitte halt so einen riesen grünen Block und ein bisschen Linkspartei noch.
Ja,
ja, also es ist richtig so eine geografische Trennung. Ost-West spielt keine Rolle mehr, sondern du hast eine konservative Peripherie und ein linksgrünes Zentrum quasi. Das finde ich spannend. Und das mit dieser Statistik zu den Zugezogenen finde ich interessant. Also du hast in bestimmten Stadtteilen fast einen Bevölkerungsaustausch gewisserweise gehabt im Stadtzentrum. Dass da Leute, die jetzt nicht unbedingt, ich meine, Berlin war immer eine sozialdemokratische Stadt eigentlich, ne, was jetzt auch nicht so viel mit dem jetzigen linksgrünen Programm zu tun hat, ne. Ja. Also die SPD hat dann ihre klassische Klientel verloren, offenbar an die CDU in vielen Bezirken. Vor allem halt die Ränder, nicht politisch die Ränder, aber die Ränder in Berlin sind ja relativ groß. Ne? Es ist ja eine flächenmäßig ziemlich große Stadt mit vielen Zentren, Köpenick, wie auch immer, Zehlendorf, ist ja ziemlich spread out, ne, die Stadt.
Genau, ja.
Und dann hast du im Zentrum, hast du halt viele Zugezogene, die dann jetzt die neue Klientel sind von den in Anführungsstrichen linken Parteien. Also das finde ich interessant. Also ich will jetzt nicht kolonial oder so, es ist ein bisschen sowas, ne, dass du halt Frühreister hast, die
einfach. Doch, das können wir ruhig so nennen. Das ist eine Art Schwabenkolonialismus, oder?
Ja,
so.
Genau. Ein bisschen. Ich habe jetzt nicht. Keine Statistik, wie viele davon Schwaben sind. Aber
nein, das ist das gängige, das beliebte Berliner Feindbild, der Schwabe.
Ja, ich weiß, zu Recht auch. Ja,
ich weiß aber nicht, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das halt so geil, dass diese Leute ja eigentlich de facto halt den Berlinern, die seit länger als 10 Jahren da leben und ja wissen, wohin dieses rot-grün-rote Elend halt führt, dass die denen das halt einfach trotzdem versauen. Und das finde ich so, ich finde das so absurd, diese wie das in Berlin halt ist, dass du halt weißt, dass die CDU halt eigentlich die stärkste Kraft hat, ist, die CDU aber keine Chance hat, den Bürgermeister zu stellen, weil sie könnten eigentlich nur mit der AfD und der FDP koalieren. Die FDP ist raus, mit der AfD koaliert man natürlich selbstverständlich nicht und vor allem nicht niemals in Berlin. Das wäre ja der Super-GAU. Also bleibt eigentlich alles beim Alten. Also es wird sich halt gar nichts ändern, außer die CDU koaliert dann irgendwie mit, mit der SPD und
Die Freien Wähler werden stärker und du kannst in dem Sinne so ein Dreierbündnis noch mit der FDP machen. Ja, sowas gut, das, in die Art. Ne? Freie Wähler haben es ja sogar geschafft, in Brandenburg in den Landtag in Berlin. Ja. Eigentlich nur, weil einer gewechselt ist. Ne? Mhm. Ich sag mal, Lute, der ist ja von der FDP zu den Freien Wählern gewechselt. Bislang haben die aber an sich keine Sitze gewonnen. Das ist in Brandenburg ein bisschen anders. Mhm. Da hättest du dann noch eine, nennen wir es bürgerliche Kraft quasi im Landtag. Aber es ist schwierig, ne? Und man muss ja auch immer noch die Nichtwähler berücksichtigen. Ne? Die gibt es ja auch. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe auf das alles gar keinen Bock mehr. Mhm. Nichts spricht mich an. Ja? Die gibt es natürlich auch.
Ja.
Und glaube, viele von denen sind, glaube ich, auch nicht im Sinne dieses hippen linksgrünen Programms zu haben, sondern eher Leute, die eher prekär leben, die sagen, die Eliten interessieren sich gar nicht mehr für Leute wie mich. Ne?
Genau.
Ja, auch geben. Das ist alles irgendwie ein Trauerspiel, aber man muss es als Demokrat akzeptieren, dass du diesen rot-rot-grünen Block hast, der halt da eine Mehrheit hat.
Ja, da fällt mir aber eigentlich
auch... Die Leute wollen das ja, materiell geht's ja, ne? Du kannst ja den Länderfinanzausgleich, das heißt, im Endeffekt kannst du den schwäbischen, die Fachkraft, die bei Audi oder so am Band steht, die zahlt dann Steuern dafür, dass hier Berlin auch weiterläuft. Irgendwie rebellieren sie jetzt, ne? Der Markus Söder sagt, müssen wir das jetzt alles finanzieren? Aber materiell geht's ja und es ist ja eine Blase, die nach ihrer eigenen Logik auch funktioniert. Ne? Also die sich gegenseitig Jobs zuschanzt, wo man ein Geflecht hat aus NGOs in Berlin, aus allen möglichen hippen Sachen, die ja durchaus zusammengenommen ja auch tausenden Menschen Jobs geben.
Ja, es sind natürlich Bullshit-Jobs, das ist ja irgendwie völlig klar, die ohne staatliche Alimentierung ja gar nicht existieren würden. Mhm. Ich finde nur, je öfter ich in Berlin bin und je mehr ich mit, also ich habe wirklich eine Zeit lang, war ich wirklich jahrelang nicht in Berlin. Also ich glaube, ich war zwischen 2015 und 2019 gar nicht in Berlin, glaube ich, weil ich das einfach keinen Bock hatte, da hinzufahren. Jetzt bin ich mal wieder häufiger da gewesen die letzten Jahre und ich lerne ja auch immer mehr Leute aus Berlin kennen und ich verstehe auch so langsam dieses Berliner Lebensgefühl. Das ist schon sowas, man hat sich so ein bisschen eingerichtet in diesem totalen Chaos, wo jeder irgendwie machen kann, was er will. Und für mich wäre das beispielsweise auch, also ich möchte nicht in Berlin leben, vor allem nicht mit dem Kind so. Also wenn, dann vielleicht so in Zehlendorf oder Reinickendorf oder was weiß ich, Dahlem, wo die Welt in Ordnung ist.
Reinickendorf wäre ja auch noch bezahlbar. Ne,
genau. Ja, genau. Aber halt in diesem Chaosviertel möchte ja eigentlich kein ernstzunehmender Mensch wohnen. Aber dann gibt es doch wieder Leute, die sagen, nö, wieso, ich wohne hier auch gerne auch mit Kind. So, und ich hatte gerade auch einen Into the Paywall im Podcast, der war früher Sänger von so einer Crust-Hardcore-Band und der lebt seit x Jahren in Neukölln und meinte, das ist halt irgendwie auch schon... Man arrangiert sich damit so und vieles ist dann auch einfach, wirkt halt von außen krasser, als wenn man da halt wirklich drin lebt. Und ich glaube, das lerne ich so langsam, das stelle ich so langsam auch fest. So in Berlin natürlich, es ist nicht alles, du musst nicht jeden Tag Angst haben, dass du abgestochen wirst oder
es ist nicht Sao Paulo oder
Genau. Aber es hat schon so Anklänge an San Francisco. Da habe ich letzte Woche auch gesagt in der Folge mit Adrian und Sebastian, die wohnen ja auch, der Sebastian wurde auch in Berlin, da ging es auch anfangs um die Berlin-Wahl. Berlin hat schon so was du ja auch immer wieder analysierst, diese Abgehobenheit der linken Blase, der linken Elite. Man lebt in sozusagen seinen gated Communities, die sind jetzt noch nicht wirklich gated, aber ideell gated sind die halt. Man interessiert sich halt nicht für die Außenbezirke, wo halt konservativ gewählt wird in der Mehrheit.
Ja.
Und man interessiert sich auch nicht eigentlich, man zieht halt seine Agenda durch und versucht das auch noch als erfolgreich zu verkaufen, sagt dann, alle anderen Städte sind neidisch und beschimpft dann Markus Söder als, keine Ahnung, was habe ich neulich gelesen? Das war Alan Posner, der ja eigentlich auch manchmal gute Gedanken hat.
Berlin-Kritik ist jetzt eine rechte Chiffre.
Genau, Anti-Berlinismus, schrieb er. Ey, Junge, das hat vielleicht 1922 funktioniert, wenn irgendwie das extrem konservative bis rechtsradikale München, also das NSDAP, Hauptstadt der Bewegung war, wenn die dann halt gegen die Berliner geschossen haben, weil das alles so frei und wild und freizügig war und so, da mag das vielleicht funktioniert haben. Aber heutzutage hat Markus Söder, den ich nur auch nicht sonderlich leiden kann, aber der hat jeden Grund der Welt zu sagen, warum bezahlen wir diesen ganzen Schwachsinn eigentlich mit? Irgendwelche Mülleimer auf Männertoiletten für Tampons, falls Frauen, ach, Du weißt, was ich meine. Also
ja,
ist,
ja,
oder
ja.
Oder halt irgendwie keine Friedrichstraße zubauen mit irgendwelchen
genau.
Klötzen oder so weiter. Warum soll das ein genau. Bayer, warum soll das jemand mitbezahlen aus München? So, und ich dachte mir auch neulich, oder beziehungsweise ich hörte das neulich, ich habe das auch hinter der Paywall zu Christian auch gesagt, Bayern und auch München ist eines der Länder, beziehungsweise eine der Städte mit einem der höchsten Ausländeranteile Deutschlands. Du hörst aber nie oder ganz, ganz selten mal was von Messerstechereien, von irgendwie Clan-Kriminalität, von irgendwelchen, keine Ahnung, versuchten Terroranschlägen. Da hört man sehr wenig bis gar nicht. Aus Berlin hört man das aber ständig. Woran könnte das liegen? Ich habe eine Idee. Also dieses Berlin-Gefühl ist irgendwie, es ist schon auch irgendwie so ein bisschen unvergleichlich, habe ich das Gefühl. Und man richtet sich so ein bisschen auch drin ein, oder? Und
man richtet sich drin ein, genau.
Ja. Also ich meine, du lebst da ja seit Geburt an.
War genau. Ich war halt beruflich viel in Neukölln vor ein paar Jahren, weil als Novo noch ein bisschen größer war, habe ich ja da 25 Stunden die Woche gearbeitet. Da hatten wir ein Redaktionsbüro in Neukölln. Da hattest du schon wirklich ziemlich viele Polizeieinsätze, ziemlich viel so Open-Drug-Scene, also sich ankochen von Heroin und sich spritzen in der U-Bahn, wo dann 10 Meter weiter ein 10-jähriges Kind mit seinem Schulranzen auf die U-Bahn wartet, sowas. Und das hat man und wird halt so hochgejazzt irgendwie, dass das jetzt alles, dass die Welt uns darum beneidet und der Rest Deutschlands furchtbar provinziell ist und so weiter und so weiter. Andererseits ist es eine Stadt mit einem tollen Umland, mit viel Parks, solche Sachen, mit einem Verkehrstransport, öffentliches Transportsystem, was gut funktioniert.
Ja, ich bin auch im März nochmal, ich versuche auch im März nochmal nach Berlin zu fahren für ein paar Tage und dann, ich bin auch mittlerweile, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin in Berlin mittlerweile lieber als in Hamburg. Hamburg bin ich aber häufig, beruflich auch und wobei auch da entdecke ich auch andere Ecken, die ich früher nicht oder verschmäht habe und in Berlin ist es wie auch, ich entdecke Berlin wieder, so sage ich es mal. Es ist ja, aber es macht auch ein bisschen Spaß, sich darüber lustig zu machen, gerade weil halt diese Leute, die halt den Ton, die politisch den Ton angeben, wirklich in Traumwelten leben. Und es macht auch Spaß. Es tut mir halt leid für alle Berliner, die halt da unter dieser Politik zu leiden haben. Andererseits ist halt so, die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. War Brecht, genau. Ich glaube, Brecht hat es, glaube ich, gesagt. Irgendwo, dann wollt ihr es halt auch so. Dann wollt ihr so eine de facto ökosozialistische Armutsverwaltung irgendwie, in der das Chaos einfach nur immer weiter verwaltet wird, aber nie irgendwie wirklich was dran geändert wird. Und da kommen auch so geile Ideen wie die Dealer im Görlitzer Park, ja, die kriegen dann so eigens zugeordnete Ecken, wo sie dann da legal dealen dürfen. Gut, dann, also, ja. Also.
Ja, aber es gibt halt Mehrheiten für diese Politik. Ist auch interessant. Ich bin auch ein bisschen pessimistischer geworden. Du hörst das ja ein bisschen raus bei mir, dass ich halt sage, na gut, dann ist es halt so. Ne? Ich bin ein bisschen mehr defätistisch geworden, so dass ich merke, dass ich bei bestimmten Themen halt einfach verloren habe. Also bei Corona würde ich auch sagen, dass die Mehrheit sich jetzt nicht so sehr unserer quasi weniger panischen, liberaleren Auffassung angeschlossen. Die Leute wollen es. Dann kannst du drüber spekulieren. Was ist Religionsersatz? Was ergibt materialistisch gedacht Sinn, dass das System eine interne Logik hat, wo du Stellen hast, die subventioniert sind und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also das System hat eine eigene Logik. Viele politische Ideen sind ja vielleicht im Moment auch so Heilslehren oder Ersatz für irgendwas, dass du...
Genau. Das würde ich eigentlich, also das finde ich immer am interessant oder mit einer der spannendsten Analysen dieser Religionsersatz und warum Menschen eigentlich objektiv gegen ihre Bestimmung halt eigentlich agieren. So, das ist natürlich ein bisschen marxistisch auch so, aber warum Menschen eigentlich gegen ihre objektiven Interessen halt wählen oder handeln. So, das finde ich in Berlin am bemerkenswertesten, weil da halt Leute eben wirklich tatsächlich halt Parteien wählen, die halt, also jeder sieht es. Ich weiß nicht, das sieht auch jeder, der in Berlin lebt. Ich glaube nur in Berlin, ich glaube, es gibt diesen Defätismus, ist, glaube ich, wirklich so eine Haltung, die man sich angewöhnt, weil man denkt, ja gut, was soll ich da, es ändert sich ja eh nichts, so, es wird halt immer nur schlimmer. Gut, dann arrangiere ich mich damit irgendwie. So schlimm ist es jetzt auch wiederum nicht. So, aber von außen sieht man das natürlich, jeder sieht halt, was dieser Senat halt für einen Schwachsinn halt baut und was, wie da halt Posten und Gelder hingeschoben werden, wie halt Leute, also wie halt Fantasiestellen geschaffen werden mit Staatsgeldern, also Steuergeldern, die niemand braucht, während es halt, und dabei gehen halt elementare Dinge halt den Bach runter. Das ist halt auch so typisch. Jedes Bundesland oder jede Stadt, Stadtstaat, wo halt Grüne und Rot, also Rot, Rot, Grün oder Rot-Grün oder nur Rot über längere Zeit regieren. Da ist es halt die höchste Wohnungsnot, die höchste Armut, die höchste Kriminalitätsrate, die am häufigsten anzutreffenden Parallelgesellschaften. Und zwar nicht nur irgendwie Clans und Islamisten so, sondern auch irgendwie, auch die Leute in der Riga-Straße 94 können auch machen, was sie wollen, weil sie natürlich auch irgendwo gedeckelt werden, diese Sympathisanten im Friedrichshain.
Genau, und im Zweifel schießt du halt mit irgendeiner Zwille irgendeine Kugellager auf die Bullen. Das ist ja dann das alte Proletariat, ne? Die Leute, die sich bei der Polizei bewerben.
Genau.
Die kann man da auch mal mit so einer Zwille quasi. Ist ja egal, ne? Ich meine,
genau, aber Hauptsache
Proletarier sind austauschbar, Akademikerkinder nicht.
Also, genau. Ja, genau. Und das, genau, und was noch? Achso, genau, die höchste Bezugnahme an staatlichen Transferleistungen. Diese fünf Punkte sind elementar für alle Städte oder Länder, die halt lange Zeit von Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün, das ist ja das Allerschlimmste, regiert werden. Und das ist in NRW so, das ist in Bremen so und das ist in Berlin am allerschlimmsten. So, und das, ich finde das auch interessant, wie man halt so dermaßen auch auf das Sicherheitsbedürfnis von Leuten, von den eigenen Bürgern halt scheißen kann. Weil wenn ich mir so angucke, auch so gerade Silvesternacht, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich weiß nicht, ob das in Berlin immer noch Thema ist.
Da trifft auch wieder Proletarier, ne? Also Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, die sind auch austauschbar. Das sind meistens, die sind nicht so gebildet, die sind nicht so special. Die kann man auch mal mit Böllern beschmeißen, also das acceptable, glaube ich, in Berlin.
Ja, das ist auch ein bisschen Berliner Folklore anscheinend. Ich habe ja auch, wir haben ja alle die Reiche-Doku auch gesehen, wo dann die Jungs auch sagen, so ein bisschen, ne, ist ein bisschen wie in Syrien, ein bisschen wie zu Hause, ein bisschen Heimat. Mhm. Das ist so witzig, aber es ist halt, ja, gut. Also, aber ich finde das auch bemerkenswert, dass halt auch da, das gab da mal so ein Reel auf bei Bild.de oder so, was ich dann gesehen hatte, wo die Interviews geführt haben, ausschließlich mit Migranten aus dem Neuköllner Sonderallee-Kiez so. Und die wurden befragt. Und was die sagen, das würde sich hierzulande, also das, ja, das sagt die AfD. Aber die das halt sagen, die so alteingesessene Neuköllner Arabs oder so, die sagen halt, abschieben.
Ja, ja, klar. Klar. So, und die Restaurantbesitzer, natürlich, ja.
Natürlich,
die haben auch. Dann landet sowas in deinem Laden, hast einen riesen Schaden, den du von der Versicherung zurückholen musst. Klar, keiner möchte bürgerkriegsartige Verhältnisse, ne?
Nee, und das finde ich wiederum geil. Das hatten wir nämlich auch mal, weil auch die von den linken und grünen Paternalisten so umhätschelten Migranten und gerade die Arabs und Türken, das sind ja so die, man liebt die so. Also tut man natürlich nicht wirklich, sondern man will die halt haben als dummes Wählervieh oder so. Und damit man sich selber auf die Schulter klopfen kann und sagen, guck mal, wie schön bunt wir sind und wie Multikulti und guck mal, wie toll wir uns um unsere Migranten kümmern. Die interessieren sich natürlich nicht für diese Leute. Sehr klar, das ist für die halt eine Kuscheltierpolitik, die halt machen. Und wenn man sich halt mal anhört, so wenn man sich mal mit den Jungs unterhält auf der Sonnenallee und so weiter, was die auch teilweise sagen zu den Flüchtlingen, die jetzt ankommen oder in den letzten Jahren ankommen, die haben auch die haben wenig Verständnis dafür. Die sind völlig, die wissen nicht, warum der deutsche Staat das halt macht, so, und warum auch das so laufen gelassen wird, gerade in Berlin. So, und diese Jungs sagen eigentlich, da muss die Polizei eigentlich viel, viel härter, so wie wir das halt kennen, vorgehen. Und dann ist hier auch Ruhe. Da muss jetzt nicht die Scharia eingeführt werden, so, da müssen keine Hände abkackt werden. Aber die sagen einfach, natürlich müssen die Bullen hier mal durchräumen, mit einem Hochdruckreiniger mal durchkerchern, wie Sarkozy es mal sagte.
Sarkozy, ja.
Ja, genau. Und dann ist halt Ruhe. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Diese Leute, die halt so umhätschelt und umtätschelt sind von Rot-Rot-Grün, von wegen, wir haben Platz und, also wir haben natürlich keinen Platz. Es gibt ja akuten Wohnungsmangel in Berlin, aber trotzdem haben wir natürlich trotzdem immer Platz, ideell, so, also klar. Es beißt sich alles hinten und vorne und ich wette, die AfD hat ja, ich weiß gar nicht, doch, die haben relativ gut abgeschnitten, ne? Fast 10% in Berlin.
Ja, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber
ich würde jetzt einfach mal so ein Hot-Tag bringen. Ich glaube, gar nicht mal so wenige Wähler mit Migrationshintergrund, mit arabischem, türkischem Migrationshintergrund, wählen die. Weil die, oder die CDU halt, weil die auch keinen Bock haben auf die Jungs, die in der Heideck-Siedlung Busse abfackeln und halt Feuerlöscher auf Krankenwagen werfen. So, was hat ein Ahmed, der halt seinen Dönerladen auf der Sonnenallee seit 30 Jahren betreibt, was hat der mit denen zu tun? So, der hat keinen Bock drauf, mit denen in einen Topf geschmissen zu werden und der wundert sich, warum die Polizei dann nicht einfach mal aufräumt. So.
Genau, und im Zweifel zieht er weg, ne? Sobald er sich das leisten kann, zieht er einfach weg und damit gibt halt der Stadtteil noch mehr.
Genau, dann wird's irgendwann wirklich zu einer No-Go-Area. So, genau. Ach ja, Berlin.
Ja, ich glaube, für viele ist es irgendwie ein Verrat an sich selbst zu sagen, sie seien konservativ oder wählen konservativ. Also musst du es verstehen. Es wäre irgendwie für viele Menschen Verrat an der eigenen Identität. Vielleicht müsste man es anders nennen. Vielleicht müsste man sagen, die CDU ist nicht die konservative Partei, sondern sich einen neuen Begriff ausdenken, damit die weniger das Gefühl haben, sich selbst zu verraten.
Ja.
Keine Ahnung, oder die müssten sich die Haare pink färben oder so und dann wäre doch wieder okay, die zu wählen oder.
Nee, das wird ihnen ja nichts nützen. Das nützt denen ja gar nichts. So, die werden ja trotzdem nicht gemocht von der Woke Bubble, egal wie doll sie die sich anbiedern.
Ich meine nicht die Woke Bubble, ich meine die Leute, die zähneknirschend nicht zum Beispiel bei der CDU ihr Kreuz machen, obwohl sie glauben, dass vieles schief läuft. Für die wäre es ein Selbstverrat. Ne?
Ja.
Berlin ist ja nochmal anders als NRW und so. Es ist ja mit den ganzen Leuten, die da halt keinen Wehrdienst machen wollten. Es war immer in dem Sinne, galt als Alternativ, als für Freidenker und so.
Ja, ja.
Und da gibt es halt eine Generation von Leuten, die halt sagen, vieles läuft nicht gut, aber es wäre ein Selbstverrat, nicht bei einer linken Partei sein Kreuz zu machen.
Ach so, das meinst deutlich du.
Das, ja?
Okay, ja.
Und deshalb müsste man vielleicht das was anderes denken. Vielleicht muss man statt Konservatismus, muss man Humanismus sagen. Oder wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht muss man wirklich die Marke so etikettieren, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie hätten ihre Seele verkauft.
Achso, okay.
Das christlich streichen, vielleicht das C. Einfach DU, Demokratische Union.
Ja, ich würde davon abraten, das C zu streichen, weil ich glaube nämlich auch, warum das zum Beispiel in Bayern so gut funktioniert, auch mit der, mit dem, dass man da so wenig hört von Straftaten, von schweren Straftaten von Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, liegt auch daran, dass halt Bayern mit seiner Attitüde, dieses so, dieser Lokalpatriotismus, dieser Katholizismus, das ist einfach auch so, dass das halt auch für Migranten, auch für muslimische Migranten einfach auch ein attraktives Integrationsmodell halt bietet. Also gibt's so eine schöne alte Entweder-Bruder-Folge, wo Bruder und Hamid Abdassamad irgendwo im tiefsten Bayern unterwegs sind und treffen sich mit dem Imam und der geht auch gerne mit Lederhose aufs Oktoberfest. Why not? Also das ist doch, also eine bessere Integration oder eine Kulturvermischung kann es ja gar nicht geben. Und dagegen ist ja auch nie irgendwas zu sagen. So. Und ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, das liegt einfach daran, dass in Bayern alles deutlich strukturierter läuft, dass es da halt eben, und genau, und dass es eben diesen Hang zum Konservativismus noch, dass er deutlich ausgeprägter ist, so eine Gemütlichkeit ist, so, aber auch gesagt.
Das darfst du auch sagen, ne? Du darfst ja auch sagen, ich habe ein schwarzes Parteibuch oder ich bin wertekonservativ oder so.
Genau.
Das wäre ja in Berlin ein Verrat an der Seele, an der Menschlichkeit, an der Menschheit, sich einzugestehen. Warum auch immer?
Was würdest du sagen, Koya? Was wäre denn so, ich wollte jetzt eigentlich, aber wir können, das passt gerade so. Ich wollte eigentlich so ein bisschen das so Dritte in ne, Rückblick, Gegenwart und Ausblick, aber machen wir jetzt mal schon ein bisschen. Was würdest du sagen? Was wäre denn so deine Prognose? Wie müsste sich das denn zum Beispiel ändern? Ne? Damit diese Probleme, die wir nun mal auch irgendwie halt haben hier, damit sich das so ein bisschen wieder, sagen wir mal, vielleicht in eine Richtung entwickelt wie, also wie gesagt, Bayern. Das ist für mich gerade einfach ein gutes Beispiel dafür.
So. Genau, und Bayern ist ja noch mal interessant, weil es ja eine riesen Mittelschicht hat, die nicht akademisch ist. Ne? Wo es den klassischen Facharbeiter gibt, wo stark aufs duale Ausbildungssystem gesetzt wird, wo du in dem Sinne auch eine Mittelschicht hast, die nicht alles mitkriegt, was an den Unis propagiert wird. Ja? Also im Guten wie im Schlechten, das einfach keinen Bezug dazu hat, das auch nicht weiß, dass jetzt du menschenfeindlich bist, wenn du ans biologische Geschlecht glaubst oder so. Das weiß der Mensch, der in Baden-Württemberg oder Bayern in der Autofabrik arbeitet, gar nicht.
Nö, weil es ja auch nichts mit der Lebensrealität und seinem Leben zu tun hat. Also.
Genau, und ich habe da so ein bisschen Rezepte auch, wo ich mich mit realpolitischen Empfehlungen zurückhalte. Also, du musst halt das Thema sozialen Zusammenhalt, irgendwie gemeinsame Werte, Integration, in was integriert man Menschen, was ist das Modell, was dazu dann halt, ein ganz böser Begriff, Law and Order, ne, also Gesetze auch umsetzen. Wie gesagt, so bei bestimmten Sachen bin ich jetzt auch kein Konservativer, ich bin auch dafür, weiche Drogen freizugeben, solche Sachen. Da bin ich jetzt nicht ganz auf einer konservativen Linie, aber es geht halt darum, auch Sachen durchzusetzen, dann nicht immer die ganzen Wahlen rund um die Bewährungsstrafen. Es muss alles Rehabilitation sein. Ne? Also eine Strafe muss auch mal eine Strafe sein, würde ich sagen. Und dann genau Sicherheit, dass Menschen sich sicher fühlen, dass Sachen nicht vermüllt werden. Das ist auch in Kalifornien jetzt ein Riesenproblem mit den riesen Encampments, die Zeltstädte, sowas, wo sich jetzt auch Typhus meines Wissens und die Beulenpest sogar interessanterweise, also mittelalterliche Erkrankungen, sogar da auf engstem Raum unter schlechten hygienischen Verhältnissen. Es gibt ja auch diese Broken Windows Theory, ne, dass du Sachen sofort wegmachst. Also wenn da jetzt Leute irgendwelche alten Matratzen irgendwo aufgeschichtet haben im öffentlichen Raum, die werden dann auch abgeholt, dass nicht alle denken, das kann man ja so machen, quasi, ne?
Genau.
Und ich denke halt immer mehr, da wirst du mir sicher auch zustimmen, dass halt eine Gesellschaft einfach eine breite Mittelschicht braucht, um stabil zu sein. Das ist, war immer so, das war im alten Rom so, das war im alten Griechenland so, das ist jetzt so, was natürlich auch aber gegen diese Idee Green New Deal, alles muss Sharing Economy sein, ja. Bedingungsloses Grundeinkommen, Gig Economy. Also du bemerkst, dass in vielen westlichen Ländern das Gegenteil gemacht wird. Also was nicht zur Entstehung von einer breiten Mittelschicht führt. Während du zum Beispiel in Polen der andere Ansatz verfolgt wird, also mit dem berühmten Kindergeldprogramm, den was immer das mal war, 200 Zloty oder so. Mhm. Also umgerechnet 200 Euro haben ja die Eltern gekriegt schon vor 10 Jahren, was in Polen halt eine Menge Geld ist, dass ein riesen Wohnungsbauprogramm gestartet wurde. Solche Sachen, dass du halt dieses Bewusstsein scheint gar nicht mehr da zu sein, dass es eine breite Mittelschicht braucht, weil das eben auch dann Ängste schafft, dass dadurch die Ressourcen zu Ende sind oder das Klima dann kippt, wenn es sowas gibt. Ja.
Ich finde das bemerkenswert. Also das ist natürlich irgendwie, genau, Green New Deal ist ein gutes Stichwort, weil das ist ja das, worauf es hinausläuft. Und das bedeutet, wenn man das konsequent zu Ende denkt, und wir haben ja so Gott sei Dank so ehrliche Grüne wie die Hermann, die Ulrike Hermann,
ich glaube, heißt Potslab hat die gesprochen, ne?
Genau. Und die ist immer wieder, ich finde die mittlerweile, ich bin großer Fan von ihr, weil die so offen ehrlich, und ehrlich ist, ja. Und die labert halt nicht irgendeinen Stuss wie Habeck und Lang und diese anderen Apparatschicks, sondern die ist halt ganz offen und ehrlich gesagt, es wird halt kein grünes Wirtschaftswachstum geben. Das ist völlig ausgeschlossen. So, es wird eine Deindustrialisierung, also zurück zu, keine Ahnung, 1978. Und das finde ich super, weil dann weiß jeder weiß das auch so. Und das, worauf das hinausläuft, wenn diese Leute, und das macht sie so gefährlich, weil sie sind halt von Ideologie getrieben, sie haben so eine Art buntes Utopia, so ein Franz Josef Strauß nannte es in den 80ern schon das bunte Narrenschiff Utopia. Genau, und da waren die Grünen noch nicht mal annähernd so, wie sie heute halt sind.
Ja, bestimmt auch die Berliner, diese Kunst auf den Plakaten, ne, die auch so eine utopische Gesellschaft zeigen, wo dann die Transfrau mit Arm in Arm mit verschleierten Frau vor irgendeinem Brunnen stehen und aus dem Balkon weht die Gay Pride Flagge.
Genau,
alle
genau.
Umarmen sich. Ne? Also hier der Oliver Zimski von Achgut, auch ein Freund von mir, hat es ja beschrieben als eine interessante Fusion von der Kunst der Mao-Zeit in China und dieses der Wachturm von den Zeugen Jehovas. Die ja glauben, dass wenn Christus zurückkehrt, werden alle Raubtiere vegetarisch werden und so. Und der Lamm und der Löwe werden zusammen da grasen. Das zeigen die ja auf so Covers von der Wachturm, ne, diese Publikation von den Zeugen Jehovas. Und das so mitgemischt mit der Agitprop des Maoismus. Mhm. So hat er das mal beschrieben, diese Plakate.
Ja, ich weiß auch genau, welches du meinst. Das war mal so grüne Friedrichshain-Kreuzberg-Bezirkswahl oder wie das heißt da irgendwie. Und ich glaube, da war das wirklich so von den Grünen so ein Plakat, wie die sich das vorstellen. Ich glaube, das ist genau das. Das kann man gerne mal googeln. Das ist wirklich Agitprop-Kunst auf allerhöchstem Niveau. Also das ist genial. Aber was ich auch gut finde, falls du dich noch erinnerst, das war jetzt auch in der Weihnachtszeit Lisa Paus von den Grünen hatte da auch eine, natürlich nicht Weihnachtsgrüße, sondern natürlich Weihnachten ist natürlich bäh, weil es ist ja ein christliches Fest. Und das grenzt natürlich andere Minderheiten aus, wenn man das feiert. Deswegen schrieb sie besinnliche Feiertagsgrüße und mit so einem Plakat auch. Und das ist auch so, kennst du das, wo die so eine grüne Schlange häkeln und die zieht sich dann so durch verschiedene
Personen. Habe ich doch auch mal gesehen, ja.
Ja, super. Im Hintergrund gibt's dann das Windkraftrad und es ist so komplett deindustrialisiert. Alles ist nur grüne Wiesen und Weiden und dann sitzt da irgendwie der Rollstuhlfahrer neben der Kopftuchträgerin und dann die schwarzen Kinder tollen da rum. Und dann gibt's natürlich auch den Müsli-Mann. So, das ist wirklich so klassisch grüne 80er Jahre. Der Müsli-Mann mit so einem kratzigen Wollpulli und so, diese Frisur halt, die halt da so hatten, so dieses lockige, bisschen längere Haar mit so einer flotten Brille auf. Und dann sitzt da daneben dann halt irgendwie, keine Ahnung, der Transmann oder die Transfrau oder so. Und das ist halt so besinnliche Feiertagsgrüße. Das ist halt, genau, das ist halt so das, worauf das hinausziehen soll. Nur das ist halt, ist es halt völlig unmöglich, das umzusetzen. Und das, was, und das, es wäre halt witzig, wenn diese Leute nicht reale politische Macht halt hätten. Also wenn sie nicht tatsächlich daran arbeiten würden, an der Demontage des Mittelstands und der Industrie und der Wirtschaft, weil diese Leute haben ja keine Ahnung von Wirtschaft. Das ist ja so, wenn man sich das mal anguckt, Antonio Gramsci oder Gramsci, sucht euch eine Aussprache aus, ich weiß nicht genau, Gramsci, der ist ja ein berühmter marxistischer Vordenker, ist ja schon lange tot, der hat ja gesagt, die Linke muss den metapolitischen Raum besetzen.
So. Ja, das hat auch funktioniert.
Das hat wunderbar funktioniert, natürlich. Dagegen habe ich per se auch noch nicht mal unbedingt was. Ich gehe auch lieber irgendwie in einem bisschen linksalternative, ranzige Punker- oder Raucherkneipe, sitze ich auch lieber drin, als jetzt in irgendeinem langweiligen Cocktail-Lounge oder so. Da kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. Aber das ist halt das Ding, natürlich, diese Leute, so war das bei mir auch früher in der linksradikalen City, Leute wären ja keine Handwerker. Also, da gab's mal einmal einen Tischler und einmal einen Zimmermann. Das waren so die beiden Berufe, die man auch als Linksradikaler noch ergriffen hat. Ansonsten sind die Leute alle entweder Sozialarbeiter geworden, Soziologen, Kulturwissenschaftler, die sind alle in diesen ganzen sozialwissenschaftlichen Bereich gelangt und gegangen und keiner von denen studiert BWL oder VWL oder so. Mhm. Das Witzige war, ein alter Freund von mir, der früher auch Crust-Punker war und auch mit mir im linken Wohnprojekt gewohnt hat, der hat dann tatsächlich BWL studiert, weil er das System von innen verstehen wollte. Und das hat ihn sehr geändert. Der hat dann lange für Springer gearbeitet und ist jetzt irgendwie...
Aber du setzt da ja eine moralische Vorstellung voraus, dass Wohlstand ja was Gutes ist in deinem Denken jetzt. Das muss ja nicht unbedingt erfahren Realisierung sein. Jetzt egal, wie viel du verstehst von BWL oder nicht, kannst du ja einfach in der Zielvorstellung anders sein als wir. Du kannst ja sagen, es ist genau eine Deindustrialisierung, ist wünschenswert. Oder ein Nullwachstum.
Das gibt es ja.
Du könntest auch brillant das System von innen verstehen und jahrelang BWL studieren und promovieren und von deiner moralischen Überzeugung trotzdem sagen, dass eine Deindustrialisierung des Westens wünschenswert ist. Also es gibt da auch,
ja, das kann man
ja nicht nur darum, dass die keine Ahnung haben, sondern dass ihre Zielvorstellung ja völlig anders ist, dass sie genau das möchten. Ja, ich habe das von dem Stefan Laurin, dem Herausgeber von Ruhrbarone, der ja in Bochum lebt, der auch sagt, er kriegt da so in der Lokalpolitik mit, dass die Grünen, wenn sie unter sich sind, sagen sie halt, sowas wird ist halt okay, wenn die Arbeitsplätze hier verloren gehen, dann wird halt Metall oder Stahl wird dann halt in Skandinavien hergestellt, da gibt es halt mehr Wasserkraft oder so. Das ist ja gar nicht so schlimm, wenn bestimmte Unternehmen hier halt auch Leute entlassen und Standorte zumachen.
Weil wegen dem Klima. Also
wegen dem Klima, genau. Also hier ist der Energiemix dreckiger, dass wenn so ein Stahlwerk dann stattdessen nach Norwegen umzieht, keine Katastrophe halt.
Ja.
Das ist ja ganz gut. Weil
ja, aber das ist ja, das macht ja wirtschaftspolitisch gar keinen Sinn, wenn die das fordern. Das macht in ihrem ideologischen Klima.
Ja, das macht das spreche Sinn. Ich ja von einer anderen Zielvorstellung. Es geht ja darum, dass Deindustrialisierung, Downsizing, Small is Beautiful ja als wünschenswert gesehen wird.
Ja, aber natürlich wünschen die sich das. Aber das wird ja mittelfristig sogar auf eine Verarmung und Deindustrialisierung hinauslaufen, womit halt die Mehrheit der Bevölkerung nicht einverstanden sein wird. Das wird dazu, also da wird auch der, ich bin jetzt kein Standort Deutschland-Verfechter oder so, aber ich bin ja auch ein Realist. Also gucke ich mir an, natürlich, wie jetzt wandert schon Industrie halt ab, weil die keinen Bock auf die Scheiße halt haben. So, genau, auf diese grüne Regulierung.
Das kam jetzt BASF. BASF hat zwischen 1000 und 2000 Leute entlassen.
Ja.
Aber 1200 oder ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber auch wegen der steigenden Energiepreise. Ne?
Genau. Also es funktioniert hinten vorne nicht, was ich eigentlich sagen würde. Natürlich haben Linke irgendwie immer den metapolitischen Raum besetzt. Das hat ja wunderbar funktioniert, weil man aber auch gezielt oder fast gezielt oder nicht nur gezielt, sondern einfach, weil man auch aus seiner eigenen Intention heraus eher in den sozialwissenschaftlichen Bereich geht und nicht in den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder so. Genauso wenig, wie man halt tatsächlich sich irgendwie also eine handwerkliche Ausbildung macht und dann später irgendwann einen kleinen mittelständischen Betrieb gründet oder übernimmt oder so. Weil stimmt. Wenn die Leute das das machen die nicht. Und deswegen haben die auch wenig bis gar keine Ahnung davon. Also ich glaube, natürlich mag es die Leute auch geben, die mit der linken Denke kommen und BWL studieren und dann halt sagen, damit weiß ich, wie das ganze System funktioniert und ich will es trotzdem anders machen, auch wenn es keinen Sinn macht. Diese Leute mag es auch geben, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, die Mehrheit von denen hat keine Ahnung davon. Und das sagen die ja gar nicht. Robert Habeck hat keine Ahnung von seinem Ressort. So.
Das gibt's sicher auch, ne? Ich glaube, deine Linie ist so ein bisschen mehr, dass du den Leuten Unwissen unterstellst und ich unterstelle ihnen einfach andere Prioritäten moralisch quasi. Also die möchten keine breite Mittelschicht. Siehst du auch bei den Bewegungen fürs bedingungslose Grundeinkommen, da geht es ja auch darum, dass Arbeit auch abgelehnt wird, dass wir zu uns selbst finden sollen in so einer postmateriellen Gesellschaft. Ja, ne? Okay. Das kannst du ja nicht beheben, indem du 10 Semester BWL studierst, glaube ich, dieses Denken. Weil es ist einfach eine moralische Überzeugung, dass man, deshalb werden ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen jetzt so viele Sachen gepusht in Richtung Tiny House Movement, wo dann so ein junges Paar gezeigt wird, was auf 15 Quadratmetern lebt und
der Wohlstand ist weniger, wie
Gitarre es übt. Genau, ja. You will own nothing, ne?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt durch Wissen über VWL und BWL und Handwerksbetriebe irgendwie, wenn die moralische Zielsetzung eine andere ist.
Ja, gut, okay, das stimmt natürlich. Ja. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube halt tatsächlich, ich denke mir halt, der Mensch ist natürlich oft ein Produkt seiner Umwelt. Und ich denke mir halt, wenn ich halt zum Beispiel als Linker einen handwerklichen Betrieb gründen würde und dadurch dann irgendwann natürlich automatisch in so eine mittelständische Betrieblichkeit reinrutschen würde. Und dann würde ich halt merken, dass meine ganzen politischen Ideen, die ich vorhatte, dem, was ich mache, wovon mein Leben, mein Lebensunterhalt, vielleicht auch der Unterhalt meiner Familie und so weiter abhängt, wenn das dem alles widerspricht und dem komplett diametral entgegensteht, dann würde ich anfangen zu zweifeln. Das ist jedenfalls so meine Idealvorstellung, ob die Leute das machen, weiß ich nicht. Weil sich das die Realität irgendwann einholt und du kannst dann irgendwann, wenn es wirklich um deine nackte Existenz geht, und das tut es bei denen ja eben nicht, bei den grünen Ideologen und auch bei irgendwelchen Linksradikalen aus Leipzig-Konnewitz geht es auch nicht um das nackte Überleben, weil die haben ja eh immer alles Leute aus der gut situierten Mittelschicht, by the way. So, oder sie sind halt direkt weiter nach der Uni, werden sie direkt weiter staatlich alimentiert. Das heißt, sie haben mit realen Lebensverhältnissen halt wenig bis gar nichts zu tun. Und diesen Leuten fehlt es nie an irgendwas. Aber wenn du halt wirklich als kleiner Tischler, der mit 60 Tischlerausbildung gemacht hat und dann noch seinen Spaß in der autonomen Antifa hatte und irgendwann dann aber, wenn es dir wirklich als Eingemachte geht, dann wirst du vielleicht, hoffentlich jedenfalls, irgendwann das Umdenken. Genau, irgendwann umdenken. So, richtig, so wie bei meinem alten Punkerfreund, der auch gesagt hat, er wird BWL studieren. Der war da schon kein Linksradikaler mehr, als er das BWL-Studium angefangen hat. Aber er wollte das System von innen verstehen. Und das hat ihn tatsächlich verändert, dieses BWL-Studium. Hin, dass er gesagt hat, Kapitalismus ist eigentlich doch eine ganz gute Idee. So.
Ja. Ich finde das ja ganz witzig. Kennst du diese Violet, diese Handwerkerin, die da auf Twitter jetzt eine ziemlich Persönlichkeit geworden ist?
Ja, ich lese ab und zu mal so Tweets von ihr, die sind ganz gut.
Ja, das ist so eine 24-jährige Handwerkerin, die hat so, die wie weltfremd die Grünen sind, quasi.
Verfolge ich so ab und zu mal.
Ja, ist ganz interessant, ist ein bisschen dieses, den Leuten, denen es halt wirklich ans Eingemachte geht, versus die weltfremde ideologische Blase halt. Ne?
Genau. Was machen wir so im Punkto Ausblick? Sag mal, was würdest du? Ich hatte nämlich mir noch aufgeschrieben, die Ukraine und dieses Manifest von Wagenknecht und Dings und Schwarzer, aber das können wir vielleicht am Ende nochmal machen. Das ist jetzt ja ein Jahr Ukraine-Krieg. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen bei dem Thema bleiben. Was meinst du? Wie wird's weitergehen? So, und auf welche Szenarien werden wir uns einstellen? Und das ist vielleicht auch ein kleiner Teaser für dein Buch auch schon.
Ja, genau. Na, du weißt ja, ich beschäftige mich mit verschiedenen Modellen. Packen wir sie jetzt mal in drei Kategorien einfach der Vereinfachung halber und weil ich es auch für zutreffend halte, das so zu machen. Ich glaube, was ich durchsetzen kann in westlichen Gesellschaften ist einmal dieses Modell Berlin oder Kalifornien. Also diese staatlich geförderten woken Sachen, an denen bestimmte Arbeitsplätze hängen, plus Energiewende, Green New Deal, Umbau des Bildungssystems und dann irgendwie ein Abfangen der Menschen durch Sozialstaatsleistungen. Ne? Also sie verlieren was, vielleicht auch Jobs in der Industrie, sowas. Wie gesagt, BASF schließt, irgendwas, Energiepreise sind zu hoch, dass man verliert bestimmte Standorte, aber man fängt die Leute wieder ab. Im Extremfall mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder mit so einer Staffelung von kleinen Sachen, so also Gaspreisbremse, solche Sachen. Also eine Mischung aus Alimentierung, also sowas schreibt ja der Joel Kotkin auch, ne? Den kennst du sicher, der lebt ja in Kalifornien.
Von dir, ja, genau.
Über dich. Alter Democrat eigentlich, nennt sich jetzt konservativer Sozialdemokrat. Also der schreibt über Gig Economy, die ganzen Überfahrer, also im Silicon Valley, dann halt diese Allianz zwischen diesen reichen Tech-Konzernen und Democrats, die halt dann nicht so wirklich die Mittelschicht im Blick haben, sondern die Unterschicht, ja, die wird alimentiert quasi. Mhm. Ja, also klassisches populistisches Programm in dem Sinne, du unterstützt die Alleinerziehenden, die ganz Geringverdiener, und das aber interessanterweise mit einer Allianz mit diesen ziemlich grün tickenden Tech-Firmen und dieser Tech-Oberschicht, die dann das okay finden, wenn der Strompreis immer weiter ansteigt, sowas. Und das ist, denke ich, auch so das Modell, was wir so ein bisschen in Berlin haben. Und die große Frage ist, ob damit mit so einer wirtschaftlichen Basis ein Grundeinkommen finanzierbar ist, weil so wird man die Leute abfangen dann. Und das ist halt mit eingepreist, auch mit eingeplant, dass halt nur noch wenig gearbeitet wird, dass die Leute haben irgendwelche Aufträge, die schlagen sich durch, fahren so ein Übertaxi oder machen was mit Webdesign, kriegen da ihre 900 Euro Grundeinkommen, und wahrscheinlich genau das alles mit so einer ökologischen Wende, mit viel Carsharing, mit solchen Sachen.
Ja.
Subventioniertes Wohnen wird vielleicht noch ein Thema.
Das ist so ein neues Subproletariat, ne? So ein Öko-Subproletariat.
Das ist ein Subproletariat plus eine Öko-Tech-Elite plus einer sehr kleinen Mittelschicht im klassischen Sinne. Also das können dann noch die Programmierer, die Ingenieure, die wird es noch geben und die werden im klassischen Sinne Mittelschicht sein. Die werden dann auch noch sich eine leisten können, so sich noch ein eigenes Auto leisten können. Die cruisen dann mit irgendeinem Tesla durch die Gegend. Mm, ja. Für die anderen gibt es dann irgendwelche Sharing-Angebote, irgendwelchen Elektroroller, so.
Genau.
Ja, das ist das eine Modell. Wie gesagt, großes Fragezeichen über Grundeinkommen, ob das überhaupt finanzierbar ist, wenn man gleichzeitig so eine ökologische Wende machen möchte. Mm. Einwanderung spielt da auch eine Rolle, dass du halt dadurch ein bisschen auch die Löhne drücken kannst, indem du Leute einwandern, die einfach niedrigeren Standard gewöhnt sind. Also das kann Lateinamerika sein, im Falle von Nordamerika. So, das ist ein Modell. Und das andere Modell ist, glaube ich, so ein bisschen die Globalisierung zurückzurollen, plus Sozialstaat, plus Konservatismus. Ne? Das sehen wir in verschiedenen Formen. Das siehst du in Polen. Hab ja gerade drüber gesprochen, über die 200 Zloty oder was das waren, dieses Kindergeld, was extrem gut angekommen ist in Polen, was eine Menge Geld ist für Leute. Ich weiß nicht, was das Medianeinkommen da ist. 1.500 Euro oder so, da ist natürlich 200 Euro pro Kind, ist eine Menge Geld für die Menschen. Ich war ja auch bei einer Konferenz in Polen, darf ich ja sagen, die von der Stiftung Polen ein großes Projekt, ist eine regierungsnahe Stiftung.
Ja.
Es geht, was der Name auch sagt, ne, um Polen, ein großes Projekt.
Ja, 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 klar.
Also es geht darum, wie steht Polen da mit der Bevölkerung, Bevölkerungswachstum, Sozialstaat, dass die Menschen Kinder kriegen, dass eine breite Mittelschicht entsteht, dass Polen nicht mehr nur so eine Art Werkbank für irgendwelche deutschen Unternehmen ist, sondern selbst innovativ ist. Auch ökologische Belange, interessanterweise, ist ja auch ein Land mit viel Kohleabbau, mit einem dreckigen Energiemix. Da wird jetzt erstmals auch ein Kernkraftwerk gebaut in Polen. Sie fördern das nachhaltige Bauen von Häusern, interessanterweise.
Interessante Mischung auf jeden Fall, Polen.
Gibt es ein Programm vom Staat, so skandinavische Holzhäuser zu bauen, die für einen normalen Menschen, normale Mittelschichtsfamilie mit zwei Kindern quasi bezahlbar sein sollen, die du nach so einem Baukastensystem kannst du dir da so ein staatlich gefördertes Holzhaus hinstellen. Ja, und natürlich weniger Migration, ein bisschen Rückzug aus der Globalisierung, Protektionismus. Jetzt so hardcore EU-feindlich oder so sind sie ja nicht. Sie wollen ein bisschen eine andere EU, dass jetzt nicht so viel in Brüssel zentralisiert wird und dass diesen Ländern in Osteuropa halt nicht zwanghaft irgendwelche Werte aufgezwungen werden. Ich glaube, das ist den Leuten wichtig in Polen, in Tschechien und so, dass sie nicht alles mitmachen müssen mit Bezug auf zum Beispiel die Transgender-Ideologie oder so, dass ihnen das von Brüssel oder so nicht verordnet werden kann.
Ja.
Das Beispiel ist Dänemark, kennst du dich auch ein bisschen aus, ist ja auch so eine Art migrationskritische Law-and-Order-Sozialdemokratie jetzt an die Macht gekommen. So, das sehe ich als in den westlichen Ländern sehe ich diese zwei Modelle, also dieses kalifornisch-berlinische Modell und das polnisch-dänische Modell, haben eine Plausibilität, können die Menschen überzeugen. Wir waren ja gerade beim Thema Berlin, dass halt auch dieses rot-rot-grüne Programm ja Menschen überzeugt und demokratische Mehrheiten bekommt. Mhm. In Kalifornien ist es ja auch so, Gouverneur Newsom oder wie er heißt, ne, der macht ja alle möglichen Sachen, die aus meiner Sicht fragwürdig sind, aber der hat natürlich eine Basis, dass dieses Modell auch Menschen überzeugt, dafür ihre Stimme abzugeben in der Demokratie. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir halt so Parteien wie die PiS in Polen, die auch immer wieder Mehrheiten kriegt im Parlament. Das ist halt das andere Modell. Und dann sagen wir dann nochmal Modell 3 sind dann die ganz gruseligen Sachen. Also das wäre sowas wie das System von Putin, also Ultranationalismus, Militarismus, das Aufgehen in so einer Volksgemeinschaft, die dann auch irgendwelche militärischen Ziele setzt oder die sagt, der Westen sei komplett dekadent und solche Sachen, auch islamische.
Ist ja nicht ganz falsch,
ne? Aber auch so ein Staaten wie der Iran, der sich ja so eine Mittelmacht ist, eine Regionalmacht zumindest ist, alle möglichen Terrorgruppen finanzieren kann, die Hisbollah und so im Libanon mitmischt. Ne? Also das sind sowohl Russland wie auch Iran sind jetzt Länder, die man nicht völlig unterschätzen sollte, die zumindest vielleicht auch ihr System exportieren. Also im Iran ist das klar. Russland versucht ja jetzt auch sehr stark Belarus an sich zu binden, gleichzuschalten. In Serbien gibt es viele Sympathien für Putin. Also das sind so, du hast die gruseligen Modelle, du hast das kalifornische und du hast die konservative Sozialdemokratie, wie sie in Polen oder Dänemark vertreten wird. Das sind so die drei Modelle, die ich sehe.
Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Wir hatten das ja schon ein paar Mal immer so angeteasert auch. Ich finde das immer spannend. Also erstmal sich anzugucken, zu analysieren, auch zu verstehen, warum. Also das macht natürlich immer Spaß, auch irgendwie, sich lustig zu machen über die Woken und so weiter, und auch sich über Berlin und dieses irrationale Wählerverhalten lustig zu machen und so. Aber man muss ja auch tatsächlich gucken, warum passiert das so? Welche Schicht ist das? Welche Leute haben daran Interesse zum Beispiel, dass halt diese Politik, die es jetzt halt gibt, gefahren wird? So, und was? Also ich versuche, diese psychologischen Motive dahinter zu verstehen.
Genau, ich auch. Es gibt ja diesen Begriff Ideological Turing Test. Ne? Also könntest du jemandem, der eine völlig andere Meinung hat, dessen eigenes Weltbild erklären auf eine Weise, die der plausibel finden würde? Das ist eine super interessante Übung. Ne? Also wenn jetzt jemand für dieses kalifornische Modell ist, Green New Deal, offene Grenzen, Deindustrialisierung und ganz viel woke Sachen, die vom Steuerzahler bezahlt werden, könntest du so einer Person mit einer Wortwahl ihr eigenes Weltbild nahebringen auf eine Weise, die diese Person plausibel finden würde. Das ist ein ganz interessanter Test.
Genau. Und
ist schwierig, ne?
Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, aber ich glaube, das ist immer schon ein guter Indikator dafür, dass dieses Weltbild an der Realität scheitern muss. So, der Sebastian Wessels hatte auch in der letzten Folge so drei Fragen gesagt, die man am besten solchen Ideologen, vor allem solchen linken Ideologen, was stellen muss. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber hört die Folge nochmal. Das ist sehr gut, was Sebastian da sagt, um halt dieses Denken, also damit man halt das ad absurdum führt und schnell auch rauskitzelt, dass die Leute sich keine weitergehenden Gedanken machen. Aber irgendwie, das ist ja eins der Gesellschaftsmodelle. Und das ist ja im ehemaligen Westen, dem Teil des Westens, der nicht ganz zu Unrecht als dekadent dargestellt wird, aber es ist natürlich ein komischer Begriff, hat natürlich so einen komischen Beigeschmack irgendwie, erinnert dann immer an so Spenglers Untergangstheorien vom Untergang des Abendlandes oder so, aber es ist ja nicht ganz falsch. So, es gibt ja auch Gründe, warum sich die anderen beiden Gesellschaftsmodelle auch wieder herauskristallisieren. Und da ist mir natürlich das mittlere Gesellschaftsmodell, was du jetzt anhand des Beispiels Polen genannt hast, oder Dänemark, ist mir natürlich am liebsten. Ich bin ja auch kein Law and Order Fan. Also ich bin natürlich ein alter Punker und Linke. Also ich bin links sozialisiert und da war man natürlich immer gegen jede Autorität. Aber ich bin ja auch ein Realist, so. Und ich sehe natürlich irgendwie, dass gewisse Sachen besser funktionieren in einem Land, wo halt gewisse Dinge auch autoritär manchmal gemacht werden. Also zum Beispiel halt in Bayern mit diesen Klimaklebern, da wird halt innerhalb von Sekunden werden die weggeräumt von der Autobahn. Und wenn der nochmal zurückgehen will, dann sagt der Polizist ein Ding noch und du kommst 30 Tage in Gewahrsam. Funktioniert. So, funktioniert. Ja. In Hannover macht halt irgendwie der grüne Oberbürgermeister halt irgendwelche Handshakes mit den Spinnern und sagt halt irgendwie, wir erfüllen jetzt, wir gehen jetzt ein bisschen auf eure Forderung ein und dafür kriegt ihr dann dafür kleben sie sich da nicht fest, was ja eigentlich in einem starken Westen niemals passieren dürfte. Wir waren ja nicht mit Terroristen.
Ja, es gibt ja viel fragwürdigere Sachen noch. Also hier der Palästinenser in der Regionalbahn da in Norddeutschland, ein junges Paar totgestochen hat und noch ein paar andere verletzt hat, bis die Passagiere ihn dann so sehr mit Koffern beworfen hatten, dass er überwältigt werden konnte. Der hätte ja schon längst abgeschoben werden. Der hat ja, glaube, mindestens einmal schon mal eine Person verletzt mit einem Messer. Der hatte einen Obdachlosen in Hamburg mit einem Messer verletzt und noch ein paar andere Delikte. Hat sich, als er dann ein Jahr im Knast war, hat er ja dann sich mit dem Attentäter vom Breitscheidplatz sogar verglichen.
Ne? Ja, warum ist so jemand, ist so jemand hier? Warum ist so jemand hier? Warum haben wir Leute in der Regierung, die sich ihre schöne bunte Welt herbeifantasieren, die es aber so nicht gibt? Beziehungsweise, sie sind immer an der, also sie könnte es ja schon geben, wenn man halt gewisse andere Leute, die da nicht mitmachen, einfach klare Grenzen setzt und die in ihre Schranken verweist und auch immer da sagt, wie die Dänen, die sagen, ja, du kannst hier natürlich gerne herkommen. Das bedeutet aber auch, dass du dich an die Regeln halten musst und die machen wir so und mach dein Business, mach dein Ding. Aber wenn du halt irgendwie hier seit Jahren lebst und einfach keinerlei Intuition, keinerlei Innovation zeigst, hier auch mal mehr zu machen, dann ciao. Und die haben jetzt so einen Deal abgeschlossen mit Ruanda. Also die schieben halt die Leute, die halt sich halt nicht loswerden wollen, schieben sie nach Ruanda ab und Ruanda kriegt dafür Geld. Dann haben sie dann, das ist wirklich eine sehr abstruse Zusammensetzung aus irgendwelchen abgeschobenen Straftätern, egal ob aus Libanon oder Albanien, die sitzen dann in Ruanda und sorgen da halt. Ja.
Genau,
ja,
gut, und Großbritannien aber wollte ja das ähnliche Modell. Ich glaube, das ist auch so ein Verfassungsstreit, ob das verfassungskonform wäre, dieses Ruanda-Modell zu machen. Ne? Also die Tories, die Tories streben das auch an.
Ja, und da frage ich mich halt schon, welches Modell ist halt besser und welches funktioniert halt auf Dauer? Ich sehe es ja auch, also natürlich eine Diktatur wie unter Putin oder im Iran oder so, das kann nicht auf Dauer, obwohl es funktioniert schon sehr lange, aber es funktioniert auch nur deshalb, weil Iran ist das beste Beispiel, immer wieder mit brutalster Gewalt gegen Proteste vorgegangen werden. Wo das gut funktioniert, ist China, so, weil es da irgendwie einfach auch die Gesellschaft auch so devot und autoritätshörig ist, dass das viel einfach gar nicht in Frage gestellt wird.
Ja, und die verheizen aber ihre Bürger nicht. Ne? Da gibt's nicht diese Idee des Märtyrertods für den Islam oder des Märtyrertods für Großrussland, für die Einnahme Bachmuts oder so zu sterben. Das verlangt die KP nicht von ihren Bürgern.
Ja.
Die verlangt, dass du hart arbeitest, Überstunden machst, sowas, aber sie schickt dich nicht für die Nation oder für den Islam irgendwo aufs Schlachtfeld. Mal sehen, was mit Taiwan wird, ob es ihnen das wert ist, das zu erobern oder nicht. Aber diese ganze Geschichte der chinesischen KP, gab es eine Annektierung eines Nachbarlandes, das war Tibet, und ist auch schon 60 Jahre her oder so. Ne?
Ja, war, glaube ich, 48, glaube ich sogar.
Ja, noch länger,
echt richtig lange her.
60 Jahre her, 60.
Genau. Ja. Ja, genau. Aber ich sehe das auch so. Das sind die drei Gesellschaftsmodelle. Und da frage ich mich so, womit arrangieren wir uns? Ich bin kein Freund davon, immer zu sagen, jetzt müsste eigentlich alles anders sein. Das müsste alles anders sein. Aber wir leben ja nur de facto. Objektiv ist es so, dass die Menschen gegen ihre eigenen Interessen wählen, gegen ihre objektiven Interessen wählen. So, um das mal so vulgär psychologisch zu analysieren. Also müssen wir uns damit irgendwie arrangieren. So. Und dann frage ich mich immer, gut, dann gucken wir mal. Man kann sich das irgendwie so als Beobachter, als Kritiker, Ideologiekritiker so aus dem Elfenbeinturm anschauen und kommentieren. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch so ein gewisser Defätismus, den ich da auch mittlerweile halt habe. So, weil dieses so, ja, es müsste eigentlich anders und überhaupt, und das nützt mir gar nichts. Das ändert ja nichts. So, ich hätte auch lieber gewisse Elemente dänischer oder polnischer Politik hier, aber das wird halt nicht passieren. Das passiert ja nicht mal mehr, wenn eine CDU regiert. So.
Naja, du hast schon Friedrich Merz, der auch zum Beispiel dieses neue Think Tank beschirmt, dieses R21 quasi mit seinem Segen entsteht, was ja auch, wo du Ahmad Mansur zum Beispiel hast und ein paar andere Leute, was ja die Idee vertritt, die CDU müsste diese ganzen Themen Law and Order, Integration und so ernst nehmen. Hm. Das passiert ja im Moment mit dem Segen der Parteispitze auch. Ne?
Ja, aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass die CDU auch die Partei ist mit einem Horst Seehofer damals noch, die hat 1 Milliarde in den Kampf gegen rechts reinpumpt, wo halt irgendwie das Geld ohne Ende versickert in irgendwelchen dubiosen, woken, pseudo-antirassistischen NGOs und so weiter, das war unter Seehofer. Das darf man halt auch nicht vergessen. So, und wenn die CDU dann in einer politischen Macht ist, wenn sie dann das nächste Mal wieder regiert, dann wird man halt sehen. Also das ist natürlich aus der Opposition heraus bequemlich, das jetzt tatsächlich zu fördern. Man wird es halt sehen, die müssen dann auch beweisen. Sie müssen dann auch liefern, wenn sie halt wieder politische Macht erringen, die sie momentan nicht haben. So, und daran wird man es halt sehen. So, also ich bin, ja, wir leben in interessanten Zeiten, kann man so sagen.
Ja, vielleicht muss man auch völlig föderalistisch lösen, dass halt Berlin sein Modell machen darf und Bayern ihr Modell und Baden-Württemberg ihr Modell. Ja, so.
Ein bisschen wie in den USA, nur das Problem in den USA ist, die Democrats und die Woken versauen halt einen Bundesstaat nach dem anderen und ziehen dann immer weiter. So, die lassen halt die Leute in Texas oder Florida ja nicht in Ruhe. Die versauen halt komplett Kalifornien und dann geht's aber weiter, weil da ist ja nichts mehr zu holen. Wieso? Das ist eine ganz schlimme Assoziation, Heuschrecken. Das ist natürlich jetzt ein krasser Hot Take, das Heuschrecken. Aber es ist so ein bisschen, ist ja nämlich ein bisschen daran, so irgendwas abgefressen, leer gefressen und dann zieht man halt weiter.
Oder man baut sich das System so, dass man da langfristig bleiben kann, ne, durch diese ganzen NGO-Jobs und bestimmte sozialpopulistische Sachen, Mietpreisbremsen und so weiter. Ne?
Ich finde es aber bemerkenswert, dass halt das Modell, was du halt angesprochen hast, das erste, dass sich das gerade so im Westeuropa am meisten durchsetzt momentan. Also weil der Osten, ich sehe auch so, der Osten ist der neue Westen, das fängt hier in Ostdeutschland schon an und geht dann weit bis nach, naja, also Russland natürlich nicht, aber es geht natürlich weit, Estland, Lettland, Litauen, irgendwie auch Finnland, obwohl Finnland ja Skandinavien ist, aber irgendwie gehört es irgendwie, weil das so die auch so da, also irgendwie gehört es für mich auch schon ein bisschen zu Osteuropa dazu, ist auch ein interessantes Modell. So, und das finde ich halt interessant, wie da halt teilweise die Vernunft regiert und da diese gewissen Probleme, die der Westen halt nun mal hat, oder der ehemalige Westen halt, das wird da gar nicht erst zugelassen. So, sei es durch eine sehr strikte Migrationspolitik, sei es dadurch, dass man sich gar nicht erst auf diesen Wokenquatsch einlässt, so, dass man einfach sagt, na, ihr spinnt doch. So, ich glaube halt, das, was wir in Frankreich, in Deutschland natürlich vor allem voran, aber auch in den USA halt sehen, in Großbritannien ist auch sehr sportlich, in England und so mittlerweile. Genau, das ist einfach so abschreckend. Und jeder sieht das so. Das sieht auch ein Putin, das sehen auch die Mullahs im Iran, das sehen die Scheichs in Katar. Die machen sich nur noch drüber lustig, irgendwo auch zurecht. So, und die wissen halt genau, dass ihre Stunde jetzt auch gekommen ist. So. Und dieses Mittelding, also dieses Modell, dieses konservative Modell, wo man halt an gewissen Grundsätzen festhält, das ist mir natürlich am sympathischsten, fällt mir auf in Osteuropa. So, und
genau, die praktizieren das, aber für Menschen in Berlin oder in Kalifornien wäre das ein Selbstverrat.
Genau, und da frage ich mich, woher kommt das? Woher kommt das? Warum ist das gerade so im ehemaligen Westen? Also geografisch ist es immer noch der Westen, aber warum ist das so? So,
muss ich nochmal noch einen Punkt, Mittelmeerraum kannst du auch nochmal separat betrachten, ne? Weil Italiener und so, das ist auch wieder eine andere Prägung, die nicht woke ist, wo halt die Familie und solche Sachen mehr, ist auch eine Art von Konservatismus.
Das ist der Katholizismus, der dann noch eine große Rolle spielt. Genau, das ist natürlich, das hält meiner Meinung nach auch Gesellschaften auch zusammen. Ich habe gar nichts gegen Spiritualität und auch gegen gewisse Religiosität. Why not? Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum es Zivilisation gab und gibt. So, weil die Menschen an einen übergeordnetes gemeinsames Ziel halt glauben. Jeder kann so individuell, am besten sie, er sollte so individuell frei sein, wie er möchte, er oder sie möchte. Aber man sollte halt auch in gewisser Weise halt wissen, woran man halt ist, wenn man halt wenn man halt in gewissen Ländern halt lebt. Und das fehlt mir mittlerweile im Westen komplett. So, also früher, das, was halt noch funktioniert in Städten, in Ländern wie Italien, ist natürlich irgendwie dieser gewisse, ja, es ist halt irgendwie ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, was natürlich katholisch bedingt ist, und dagegen habe ich nichts einzuwenden. Und
wenn es mal weg ist, kannst du es auch nicht künstlich kreieren.
Nee. Aber das siehst du jetzt ja, in Deutschland sieht man das natürlich ganz stark daran, dass halt, dass den Leuten weiterhin Bedürfnis nach Spiritualität und nach einem übergeordneten Glauben da ist. Nur da ist es halt eben dann, ich habe es ja schon 100-mal gesagt, dann sagt halt Lars Eidinger, Greta Thunberg ist halt der neue Messias. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das auszutauschen. Also dann glaubt bitte wieder alle mehr an den Papst. So, also.
Richtig, es ist kein Gewinn, genau.
Nee, genau, aber da sieht man halt, dass dieses Grundbedürfnis nach Spiritualität, nach was Übergeordnetem, ein gemeinschaftsstiftendes Symbol ist ja weiterhin da, so. Mhm. Und ich finde, das hat den Westen mal ausgemacht, irgendwie diese Freiheit, dieser Individualismus und gleichzeitig eine gewisse grundsätzlich gemeinsam geteilte Werte, sei es jetzt halt religiös oder sei es halt der Glaube an den Westen als eine überlegene Zivilisation, so, die halt auch verteidigt werden muss, notfalls auch mit Waffengewalt. So, das, was bis in die 80er Jahre halt, bis Ende der 80er Jahre, bis zum Ende des Kalten Krieges halt eigentlich ein Ground Common Ground war am besten. So, das fehlt halt und darum haben wir mittlerweile auch diese Zustände. Das ist kein Wunder, dass das beides einherging. Die Explosion des Islamismus und diese woke Cancel Culture und diese woke Ideologie, das ging beides ungefähr Ende der 80er Jahre, fing das richtig an. So, das ist kein Zufall.
Ja.
Und genau, das traurig
ist, ist interessant, ob das nicht eine Form von Ultraliberalismus ist, dann die Woke-Weltbild, weil es
halt
jeden Anspruch der Tradition oder des Überlieferten, des Herkömmlichen auf das Individuum ablehnt. Also es ist eine Zumutung, ich sag's ja manchmal mit Blick auf die Transgender-Thematik, sogar die Zuordnung zu Mann oder Frau ist ja schon für viele, für die Menschen, die sich als Non-Binary sehen, eine Zumutung.
Ja.
Und die Tradition natürlich sowieso Überlieferung. Also es propagiert irgendwie die komplette Loslösung oder Selbstentfaltung des Individuums und ist damit eine Form von Ultraliberalismus oder von Liberalismus, der losgelöst ist, der ohne kulturelle Basis irgendwie sich verselbstständigt. Das ist ein Gedanke, der mir manchmal kommt.
Genau, und das ist wirklich interessant, weil diese Frage stelle ich mir auch so. Und dann ist aber natürlich die Frage, wo fängt denn mein liberales Weltbild an und wo hört das auf? Also wie individualistisch sollte eine Gesellschaft sein? So, das klingt immer so komisch, ich will niemandem irgendwas vorschreiben oder so. Jeder, ne, also bitte. Aber natürlich ist auch der Grund, warum wir halt heute auch diesen ganzen woken Quatsch halt haben, ist natürlich irgendwo, weil jeder irgendwie sich selbst halt als das Individuum schlechthin wahrnimmt. Also auch dieser ganze Kram, deswegen kann ja auch eine FDP für ein Selbstbestimmungsgesetz stimmen, weil die sagen, ja, wieso, das entspricht doch unserem liberalen Weltbild. Wieso? Genau, jeder soll selber entscheiden, was er oder sie sein möchte. So.
Schön, interessant.
Genau. Aber da ist halt die Frage, weiß ich nicht. Also, wo fängt das an, wo hört das auf? Ist das gut, sowas zu machen? Eigentlich würde ich sagen, ja. Aber erstmal gehen wir da nicht auf die Nerven damit. Und zweitens, geh mir nicht auf die Nerven, bitte erbitte keine Sonderstellung, weil du bist nichts, du bist jetzt nicht individuell, du bist eine von, keine Ahnung, also ist egal, du bist ein Fliegenschiss im Laufe der Geschichte, so, ich auch, du auch, so ist das halt.
Ja,
diese Hang zur Überindividualisierung, zur eigenen Glorifizierung des eigenen Daseins, das ist nicht gut. Und natürlich
auch das ist irgendwo extrem bürgerlich, ne? Das hättest du in einer Arbeiterfamilie oder in einer landwirtschaftlichen Familie, das hast du auch auf dem platten Land in Nigeria oder so nicht, ne?
Nee, natürlich nicht.
Du bist, was du bist, du packst an, Papa hat einen Bauernhof, dann packst du halt da an, Papa hat eine Schreinerwerkstatt, dann wächst du in diese Rolle rein. War auch nicht schön, weil es in gewisser Weise die Rollen vorgibt,
auf
relativ rigide Art, ne? Aber im Westen haben wir jetzt das andere Extrem.
Wir haben halt die totale Demontage davon. Und dann ist, das ist aber so schwierig. Ich kann da auch noch ich taste mich analytisch davor. So, wo fing das an? Wo geht das hin? Was ist gut? Was ist nicht gut an so einem
Individualismus? Genau, wir sind ja beide nicht die geborenen Konservativen. Das heißt, wir tasten uns auf diesem Feld auch vor.
Ja.
Und sagen, was ist gesund? Was ist schon eine Zumutung? Und was ist eine gesunde Form von kollektiver Identität? Und kultureller Vorgabe? Ist es, dass man Menschen die Hand gibt? Ist es eine Zumutung, wenn eine Schule einen Adventskranz in die Eingangslobby stellt in der Adventszeit? Oder ist das schon eine Herabwürdigung von Menschen, die nicht den Advent feiern? Ist das okay, einen Wehrdienst zu haben? Wir tasten uns da beide, glaube ich, vor, merkt man, weil wir nicht die geborenen, nicht konservativ Sozialisierten sind, die halt sagen, ja, na klar, ne? Gab ja eine interessante Debatte um den großen Zapfenstreich, ne? Oder gefeiert wurde, 60 Jahre Bundeswehr oder so. Oder Jan Böhmermann ja was gepostet hat mit den Fackeln. Die Fackeln würden ja andere Länder traumatisieren, wenn die das gucken, mitkriegen, dass da vor dem Reichstag der große Zapfenstreich mit den Fackeln. Und da hat sich interessanterweise der politische Sprecher der Grünen hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, naja, diese Fackeln, der Zapfenstreich, das kommt aus dem alten Preußen. Das wird in derselben Form in Skandinavien und in den Niederlanden praktiziert, auch mit Fackeln. Auch seit hunderten Jahren. Eine Tradition ist eine Tradition. Und wenn nun mal zu diesem Ritual das Tragen von Fackeln durch Soldaten gehört, eine Tradition ist eben eine Tradition, weil man sie nicht ständig frei neu erfinden kann.
Ja. Genau. Ja.
Da hat ein grüner Politiker die interessanteste Wortmeldung zugemacht.
Ich finde es so geil, dass Böhm wie jetzt entdeckt er das. Das gibt's seit Jahrzehnten, diese öffentlichen Gelöbnisse mit Fackeln. Also das,
naja, war halt ein besonders großes Gelöbnis, weil es um 60 Jahre Bundeswehr oder sowas.
Ich wusste gar nicht, dass sich darüber überhaupt noch jemand aufregt. Ich weiß, früher gab es immer so Demonstrationen dagegen, wie große linke Demonstrationen. Da gab es sogar 1980.
Ja, das gab es in Berlin auch. Das gab es auch. Sind ja unterschiedlich große Gelöbnisse. Ne? Es ist so die traditionelle Form der Verabschiedung der Rekruten, aber halt zu besonderen Anlässen eben mit besonderem Aufwand und an besonders repräsentativen Orten quasi.
Ja, ich kenne das noch, das genau. Also ich kenne das so als Gelöbnisse, diese öffentliche Gelöbnisse. Ja, genau. Und das war natürlich dann immer, das war 1980, gab es das erste öffentliche Gelöbnis, öffentliche Bundeswehrgelöbnis, sogar auch in die Geschichte eingegangen, weil Sven Regner das in dem Buch Neue Fahr Süd verewigt hat. Darum baut er die Geschichte. Sven Regner ist ein Trottel, aber ich habe früher die Bücher ganz gern gelesen, diese Herr Lehmann-Bücher. Und 1980 gab es in Bremen im Weserstadion das erste öffentliche Gelöbnis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da gab es halt, das hatte natürlich, natürlich war die Assoziation mit Fackeln, dann hier, ich gelobe, dem Vaterland tapfer zu dienen, bla bla. Und das ist natürlich, das ist ja so wie eine Wehrmachtsvereidigung. Also es ist, naja,
auf Quatsch, ne? Und natürlich ist das Quatsch. Das ist tatsächlich was, glaube ich, unter Friedrich dem Großen und so praktiziert wurde, was fast in derselben Form in Skandinavien praktiziert wird, mit denselben Ritus, auch dem Fackeltragen, dem Gebet und so weiter. Und glaube ich, sogar in der DDR in abgewandelter Form, wo dann die Internationale statt des Gebets oder
was eingeführt wurde. Das gab es auch in der DDR, natürlich. Ja. Natürlich. Also der Militarismus war in der DDR auch deutlich ausgeprägter als im Westen.
Richtig.
So, ein bisschen. Genau. Ja, aber da könnte man natürlich drüber schreiben. Ich war natürlich früher, ich bin ja sogar so faul und feige gewesen, dass ich gar nichts gemacht habe. Also ich habe bei weder Bundeswehr noch Zivildienst gemacht. Ich habe mich ja schön ausmustern lassen und da war ich sehr stolz. Ich
wurde auch ausgemustert, wobei ich mir sicher bin, dass die da, als sie das noch hatten, einfach mit Quoten vorgegangen sind. Dann warst du halt, war halt die Quote erfüllt und dann musste der Arzt sich für jeden weiteren halt einen Ausmusterungsgrund ausdenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so läuft, dass sie einfach auf Kostengründen einen Teil gemustert haben, bis ihr Quorum erfüllt ist. Mhm. Und ab dann wird halt gar keiner mehr genommen und der Arzt findet halt einen Grund, die Person auszumustern.
Es kann sein, bei mir war es einfach, ich musste ja nicht mal zur Musterung hin. Ich bin, ich habe den ersten Brief bekommen vom Kreiswehrersatzamt, bin da nicht hingegangen, habe das ignoriert und den zweiten Brief bekommen, bin ich zum Arzt gegangen und hatte irgendwie Glück, damals, aus damaliger Sicht. Also,
du könntest immer auch hingehen, total bekifft oder mit einem wirren Blick in den Augen und schreien, wo ist der Feind oder sowas.
Da hatte ich mal keinen Bock drauf. Ich wollte gar nicht erst dahin fahren nach Kiel, damals habe ich in Schleswig-Holstein gewohnt, zum Kreiswehrersatzamt, sondern ich habe einfach einen Arzt gefunden, der gesagt, ich war mal Epileptiker als Kind, so hatte aber schon seit 10 Jahren keine Anfälle mehr und hat gesagt, können wir da irgendwas machen? Dann hat mir alles erzählt, ich bin immer noch Epileptiker bei ihm und seit Jahren in Behandlung, habe ich das hingeschickt, 2 Wochen später habe ich komplett ausgemustert, kann Zivildienst machen, ging nicht, weil ich brauche gesunden Schlaf, immer 12 bis 8 Uhr morgens und das habe ich natürlich nicht gemacht, aber das reicht da auf jeden Fall. Ich sehe das aber, ich finde das so witzig aus heutiger Sicht. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht doch wieder für eine Wehrpflicht wäre. Ich weiß
es nicht. Ich glaube, ich mittlerweile auch. Ne?
Ja, also ich bin froh, dass ich es nicht machen müsste. Ich hätte nämlich keinen Bock drauf, zum Bund zu gehen. Dann schreibe mich da irgend so ein Unteroffizier an oder so. Wobei ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, wie man das aus irgendwelchen Filmen kennt, wo der Ausbilder da rumbrüllt und dann irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, die deutsche Bundeswehr
ist eh so eine...
es ist nicht Full Metal Jacket, genau. Und ich glaube, die Bundeswehr ist mittlerweile eh so eine Trümmertruppe, wo halt nichts funktioniert, irgendwie kaputt gespart wird ohne Ende und wo du da irgendwelche völlig Bekloppten da als Verteidigungsministerin vorgesetzt kriegst. Da ist ja die Frau, wie hieß sie nochmal, Lamprecht, ja, war ja in guter Tradition, ne, mit AKK und von der Leyen davor, die auch keine Ahnung von dem Ressort hatten.
Ja, ist irgendwie so ein Punkt, der auch vernachlässigt wurde, bis es zur Invasion der Ukraine kam, ne? Davor war das irgendein Posten, den man mit irgendwem besetzt hat. Da gab es ja auch den, wie hieß er? Scharping. Die Flugbereitschaft genutzt hat, um in Urlaub zu fliegen.
Naja. Solche Sachen. Scharping auch legendär. Scharping war auch, aber der hat ja zumindest noch den ersten Bundeswehr-Auslandseinsatz kommandiert damals mit dem, also nicht kommandiert, aber halt angeordnet damals gegen Serbien, 99, das Kosovo, um das Kosovo ja von den serbischen Nationalsozialisten zu befreien, vom Hitler Milosevic, genau.
Ja, genau.
Also da wurde wenigstens auch nicht Krieg gemacht. Ich finde es auch mal geil, wie flexibel die Grünen dann doch sind bei dem Thema Krieg. 98 war ja rot-grüne Koalition und 99 ging der erste Bundeswehreinsatz nach, also der erste deutsche Militäreinsatz nach 45 los unter Schirmherrschaft der Grünen. Fischer hat damals gesagt, müssen wir machen, um ein zweites Auschwitz zu verhindern.
Genau.
Da macht man es in Deutschland ja nicht. Genau. Und jetzt ist es wieder so, also unabhängig davon, dass ich in irgendwelchen Waffenlieferungen an die Ukraine halte, aber jetzt dieses Dogma, und ich meine, die Grünen kommen ja nun mal ursprünglich auch aus der Friedensbewegung der 80er Jahre, dieses Dogma irgendwie, Gott, oh Gott, Pazifismus, das legt man dann, da ist man dann deutlich flexibler. So, jetzt hat man das auch, dieselben Leute, die natürlich, von denen garantiert keiner zum Bund gegangen ist, die alle stolz verweigert haben, das sind dieselben, die jetzt sich drüber freuen, dass halt diese schrottigen Leopard 2 Panzer da, the Leopards free und sowas, was sie da alles getwittert haben, und irgendwelche Bilder mit einem Tier, Leopard halt, wie twittert man dann da irgendwie und genau.
Wobei die Ukraine ja auch sowas twittert, ne? Die ukrainischen
dürfen das auch.
Offiziellen Twitter-Accounts haben ja auch irgendwelche Leoparden, die heldenhaft springen und sich.
Ja, die dürfen das auch. Die dürfen das auch, weil genau, bei denen geht es halt um Leben und Tod und bei den Grünen ist es einfach nur so eine, das ist so eine, naja, es ist so eine.
Ja, ja, klar, es gibt ja diesen Begriff, the current thing und so, ne?
Total. Ja, ja, genau. Und das verkörpern die Grünen natürlich. Die machen natürlich auch mit Ukraine, ist natürlich auch Projektion und so weiter. Aber egal, ich streich das
Kriegsthema. Es war natürlich ein Fehler, sich so sehr von Russland abhängig zu machen und die Gazprom, die Pipeline, Nord Stream 2 und so. Da gut, sind alle mit Schuld irgendwie. Ne? Die SPD ist schuld wegen dieser tatsächlichen Kreml-Nähe, die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und so. Aber die Grünen sind halt auch mit Schuld, weil sie die Atomkraft so lange bekämpft haben, dass uns dieses Standbein quasi genommen wurde und wir auch dadurch halt abhängig von Russland geworden sind, die sich da. Ne? Also
genau.
Ich bin auch für die Waffenlieferungen, weil es was von unterlassener Hilfeleistung hätte, ihnen nicht zu helfen, quasi. Jetzt wird sich halt zeigen, wie sehr, welche Ziele der Ukraine wir unterstützen möchten langfristig. Ne? Also geht's darum, dass die demokratisch regierte Regierung bleibt, dass Kiew nicht erobert wird und Zelensky abgesetzt wird. Darum ging's ja in den ersten Monaten. Jetzt geht's darum, kann die Ukraine das was weggenommen wurde. Es wird jetzt halt in so einen Stellungskrieg. Und da ist halt die Frage, weil die Regierung in Kiew wird halt sagen, uns steht das völkerrechtlich alles zu, die Krim, der Donbass. Und dann ist halt die Frage, deshalb ärgert mich auch dieses, was ein bisschen so in AfD und Linksparteikreisen propagiert wird, dieses der Westen will die Ukrainer verheizen, die möchten das alle gar nicht, aber der Westen will die Ukraine bis zum letzten Ukrainer verteidigen, verheizt da diese armen Leute.
Ja.
So ist es ja genau nicht. Ne? Es ist ja eher die Biden-Administration, die jetzt sagt, vielleicht kann man die doch an den Tisch kriegen, beide Seiten. Die da ihre Versuchsballons startet, die wirklich an den Tisch zu kriegen, dass es in Verhandlungen übergeht, die dann aber auch bereit wäre, der Ukraine zu sagen, ihr könnt die Krim jetzt nicht langfristig behalten, die ist jetzt verloren. Dass der Westen da erheblich realistischer sein wird. Wie gesagt, ich weiß es von der Biden-Administration, dass sie schon daran arbeiten, beide Seiten zu einer Verhandlungslösung zu drängen. Und jetzt nur noch durch die Waffenlieferungen die Verhandlungsposition der Ukraine verbessert werden soll. Was ich auch unterstütze. Ne? Also da bin ich auch für die Waffen, für die Leopardpanzer und so. Aber es ist halt so, dass eher so im Gegensatz zu diesem Linkspartei-Weltbild, wo der böse Westen die armen Ukrainer für seine Ziele verheizt, ist es, glaube ich, eher so, dass man in Washington und London beide Seiten zu einer Verhandlungslösung bewegen wird und in Kiew sagen wird, aber uns steht jetzt jeder Quadratzentimeter Krim zu, zum Beispiel, was völkerrechtlich auch richtig ist. Ne? Ist die Frage, ob es ein realistisches Ziel ist. Also rein juristisch haben Sie völlig recht, natürlich. Und es würde ja auch diesen Angriffskrieg belohnen, wenn Sie jetzt Gebiete abtreten müssen. Ne? Also ganz koscher ist mir das auch nicht. Aber ich unterstütze es im Moment auch, diese Lieferung, weil es einfach die Verhandlungsposition der Ukraine verbessert.
Danke, Koya, dass du so den politisch analytischen Teil machst. Ich beschäftige mich so wenig mittlerweile nur noch mit diesem Krieg, weil das einfach, ich lese es halt hier und da, aber jetzt mit diesen, es ist ja ein Stellungskrieg mittlerweile einfach nur. Es ist ein
Stellungskrieg und irgendwann werden sie in Richtung Feuerpause, ne? So wirklich Waffenstillstand, wie wir es jetzt auf der koreanischen Halbinsel auch haben. Die sind ja offiziell immer noch im Krieg, ist einfach jetzt ein Waffenstillstand, der mit gewissen Unterbrechungen jetzt seit Jahrzehnten andauert. Dann wird der Stacheldraht hochgezogen. Und die Frage ist jetzt, wo wird der hochgezogen? Und was ist es Kiew wert? Ne? Was ist es Kiew an Menschenleben wert, an Ressourcen, an wirtschaftlichen Preis, den sie jetzt dafür zahlen, wenn sie jetzt wirklich versuchen, komplett die Krim und komplett diese Gebiete im Osten zurückzuerobern. Also rein juristisch und moralisch steht es ihnen zu. Es ist die Frage, ob es das wert ist. Ne?
Das werden wir sehen. Ich beobachte ja eher so ein bisschen, also das, was ich ja, also wie gesagt, mit dem Krieg da, das beobachte ich nur noch am Rande, weil sich da nicht viel tut. So, ich beobachte ja eher gerne so den, also ich mache ja gern so den ideologiekritischen Pfad, dass ich mir angucke, wer sagt denn da was so und wer gibt hier den Ton an und genau, also wie ich es schon beobachtet habe, dass die ganzen grünen Wehrdienstverweigerer das bejubelt haben, also das, wie gesagt, da ist man sehr flexibel so, wenn es darum geht, Kriegsgerät zu liefern an die richtige Seite, ist ja auch die richtige Seite, obviously, ne?
Das, ja, und es ging ja wirklich, die ersten Monate ging es darum, ob das wirklich Putin gelingt, dieses Land zu erobern, seine Regierung abzusetzen und ich würde halt auch sagen, eine Art von Terrorherrschaft da zu etablieren, also dass da die Folterknäste, dass die Leute mit der falschen Meinung einfach verschwinden, egal ob das Lehrer oder Staatsanwälte und so sind. Also wenn Putin das geschafft hätte, wenn die vormarschiert wären, wenn die Kiew eingenommen hätten, wenn die Regierung gestürzt hätten, wäre das eine Terrorherrschaft geworden, was es auch ist in den Gebieten, die sie jetzt besetzen, wo dann, wenn die Ukraine die zurückerobert, auch Massengräber finden und Folterkammern, wo die Kinder den Eltern weggenommen werden und zu russischen Familien gegeben werden und sowas. Ne? Das ist ja alles belegt und dokumentiert. Deshalb in dem Sinne kann ich mit dieser Wagenknecht-Linkspartei-AfD-Linie wenig anfangen im Moment.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich fand's
Freedom isn't free, so, ne?
Ja. Also das, mir ist das, ja, also ich mir ist das auch, also ja, ich finde halt immer, eine Wagenknecht macht halt, das, oder auch eine Alice Schwarzer, die machen halt das, was sie seit 50 Jahren machen, so, und du siehst natürlich, also ich glaube, bei einer Wagenknecht ist das auch ideologisch motiviert, weil die halt in Russland und Putin halt irgendwie die Fortsetzung der Sowjetunion irgendwo sieht, ich glaube, das ist halt
warum
die
auch immer,
klassische Linksparteiposition, altmarxistisch, alt an der DDR orientiert noch weiterhin, und das ist ja nun mal.
Du, die Russen wollen Krieg, genau.
Ja, genau. Ja, oder bei Schwarzer ist es halt, bei alles Schwarzer ist halt eher dieses, naja, Männer machen halt Krieg und Männer sind halt per se böse. Ja. Und deswegen müssen die jetzt mal endlich aufhören damit und dann wird auch alles wieder gut.
Ja, das ist ja völlig kindisch, ja,
genau. Ja, genau. Das ist aber die alles Schwarzer-Logik. Ich finde es immer so geil, wie dann halt so Leute aus dieser woke-kritischen oder antideutschen Bubble dann irgendwie Schwarzer mal abfeiern und genau wie Wagenknecht, wenn die mal richtige Sachen sagen zum Thema Trans und Queer und Wokeness und so und dann aber wieder aber dann ist es wieder beides Persona non grata, wenn ich halt das sagen, was die sonst auch immer seit 50 Jahren halt sagen, wie unter irgendwelche komischen Manifeste für den Frieden einreichen und irgendwelche komischen Querfront-Demos halt machen. Ich finde es nur so ein bisschen, ich denke mir halt so, also die Zeichen des, also das im Ton angebenden Metier, sei es Politiker, Journalisten und so weiter, mal Aktivisten und sonst was, die sind eindeutig pro Ukraine und das hat natürlich, das ist natürlich erstmal ganz viel, hatte ganz viel mit Projektion zu tun. Aber da ist jetzt Sarah Wagenknecht ist jetzt nicht gerade, die ist nicht gerade beliebt mit ihrer Position, sagen wir es mal so. Die wird schon ihre Anhänger haben, aber die sind medial überhaupt nicht repräsentiert, null. Die sind nicht wahrnehmbar, diese Leute. Also sie sind wahrnehmbar, wenn halt kritisch über Leute wie
Talkshows eingeladen, sowas.
Ne? Ja, aber das ist halt dieses Schreckgespenst Putinisten. Russlandversteher. Was da, das war so ähnlich wie am Anfang die Corona-Partys feiern. So, wo denn? Wo gab's die denn? So, wo sind denn die Putinisten? So, wer denn? Also da muss man sich schon sehr rumbiegen. Natürlich gibt's die. Aber die sind nicht wahrnehmbar, weil die keinerlei gesellschaftlichen Input halt haben. Und das ist eine Minderheit. Und ich finde, das ist ein ähnliches Schreckgespenst. Genau, wie das überall, wenn halt, wenn es diese Current Things halt gibt und die natürlich irgendwie politisch medial halt irgendwie gepusht werden, dann gibt's irgendwo eine Gegenposition, aber das sind Marginalien. Es gibt natürlich diese bekannten Wortführer wie halt Wagenknecht und Schwarzer. Und es wundert mich dann auch nicht, dass Tino Chrupalla von der AfD der Manifest natürlich auch unterschreibt. Da gibt es noch ein paar andere Promis. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt halt so, das sind aber nicht die Leute, die gerade den Ton angeben politisch. So. Das,
ja.
Deswegen darf man das nicht. Dir, ja. Dafür deswegen, und von mir aus können die Leute, von mir aus kann jeder jeden Stuss von sich geben.
Ja, es
von
gehört mir aus ja können auch die halt zur Meinungsfreiheit, solche Demos zu machen, völlig.
Genau. Und dann muss ich halt irgendwie, ich denke mal, dann kommt doch mal klar auf diese Leute. Das ist jetzt halt, wie gesagt, keine große Volksbewegung, die jetzt irgendwie, also come on, so, das sind immer noch völlig marginale Leute, auch wenn sie halt ein paar prominente Wortführer halt haben. Und da denke ich halt, ja, entspannt euch doch mal. So, also so wichtig sind die jetzt nicht, Harald Welzer und die sich da jetzt alle da das Verbrechen des Putinismus schuldig machen oder Putin-Versteherei oder so. Ne? Ja. Also was ihr halt macht, die ganze Zeit mit eurer kruden Ukraine-Solidarität, ist genau derselbe linke Kuscheltier-Paternalismus wie auch sonst bei den anderen Flüchtlingen. Die Ukrainer sind euch eigentlich auch scheißegal. So, ihr wollt auch da irgendwie eure blau-gelbe Flagge ins Twitter-Profil packen. Seid auf der guten Seite, ihr bejubelt es halt, irgendwie werden halt die Panzer freigegeben, obwohl ihr niemals zum Wehrdienst gehen würdet. So, und euch geht's auch nicht um die Ukrainer. Und ihr Projektion.
Nee, es gab ja eine Umfrage jetzt, welche Anhänger welcher Parteien am ehesten für den Wehrdienst wären und ihn auch leisten würden. Da waren die Grünen oben.
Oh, okay.
Anhänger der Grünen sind am ehesten bereit, Wehrdienst zu leisten. Vor AfD, vor SPD.
Das ist ja geil. Ja. Ja gut, bei der AfD wundert es mich nicht, weil da denke ich mir so, die hardcore eingefleischten AfD-Wähler denken so, für dieses Deutschland leiste ich keinen Wehrdienst.
Ja, genau.
Für dieses bunte, woke Deutschland leiste ich keinen Wehrdienst.
Kein Bock, nee, genau.
Und bei den Grünen, ja okay, gut, natürlich. Eigentlich sind sie ja schon gut dabei, dieses Land so um nach ihrem Gusto umzubauen. Dann kann man auch Wehrdienst leisten. Aber eigentlich geht's ja nicht, weil eigentlich sind sie ja auch Pazifisten. Aber irgendwie das ist so abgefahren. Das ist ja, so witzig.
Kann da mal die Umfrage angucken. Vielleicht was INSA-Institut, die da auch für die Bild und so die Umfragen machen. Schaust dir mal an. Nee, was ich spannend finde, um nochmal zu unseren Modellen zurückzukommen, ist natürlich, wenn die Ukraine als Staat überlebt, Teil der EU wird und so, dass sie natürlich diesem Polen-Dänemark-Block zugeschlagen wird dann.
Ja, 100 Pro. Also,
deren klarer Instinkt ist, dieses mittlere Modell zwischen
und
rechtstotalitär oder islamistisch oder so zu sein, ne?
Genau, das meinte ich damit ja auch. Das ist das, ich glaube, das wissen diese ganzen Ukraine Fanboys und Fangirls wissen gar nicht, die interessieren sich nicht wirklich für die Ukraine. Die wissen gar nicht, wie konservativ das da eigentlich abgeht und dass die auch keinen Bock haben auf eure Trans-Pride-Flags und eure queere Wokeness. Da wird nicht die Liberal Democracy defended, wie es unser gemeinsamer Freund Christoph in seinem Twitter-Profil drinstehen hat. Da gibt es einen sehr, sehr ausgeprägten konservativen Patriotismus in der Ukraine.
Genau. Und Zelensky sagt ja auch, er will Israel nachahmen. Sein Modell ist Israel.
Ja, gut. Super, finde ich gut. Finde ich gut. In Israel gelten auch noch bestimmte Werte und Normen, die auch dafür sorgen, dass dieses Land auch noch existiert. So. Womit wir auch wieder wären bei den Werte und Normen, die den Westen mal ausgezeichnet haben, die im eigentlichen Westen, ideellen Westen, sehr abhandengekommen sind. Mhm. Und da finde ich es witzig, um nochmal zurückzukommen, wie sich da auch meine Ansichten und meine Analysen da mittlerweile ändern. So, und dahingehend. Ja, was machen wir denn dann? Und was müsste man eigentlich machen? Also, ja.
Ja, ich meine, eine gewisse Freizügigkeit gibt's ja, ne? Also es nimmt dir jetzt kein Mensch ein neues Leben woanders anzufangen, wo.
Genau, du hattest heute so
ein... Mit den Füßen vielleicht auch abstimmen und dann sortiert sich das halt. Du hast das ja selber gesagt, dass viele Leute auch aus Kalifornien wegziehen.
Ja, genau. Und du hast heute oder gestern hast du auf Facebook, da postest du ja noch richtig viel, da hast du gestern so ein schönes Bild gepostet. Die einfachen Leute auf dem Land werden die letzten freien Menschen sein. Und ein Bild von einer Farm mit die USA-Flagge weht im Wind.
Da sind Stripes und Ranch. Und die Produktionsmittel, ne? Du musst die kleinen Leute sind auch die unabhängig sind in dem Sinne, wenn sie ein Einkommen haben, was ihnen nicht von so einem woken Großkonzern diktiert werden kann.
Genau.
Das ist halt bewusst die Ranch als Illustration.
Genau. Und ich finde, ja, da ist was dran. Das ist so. Das sind eigentlich die Leute, über die man sich früher immer lustig gemacht hat. Deswegen hat sich das ja auch alles so verschoben. Natürlich, früher als Punker waren diese konservativen Landbewohner, waren halt die Hölle. Da kriegst du noch hinterhergerufen, du gehörst auch in die Gaskammer. Und, naja, okay, da schon nicht mehr. Aber das hast du in den 50er, 60er, 70er auf jeden Fall gehört auf dem Land. So, oder was weiß ich, wie läufst du denn rum und so? Ich glaube auch für Schwule war das wahrscheinlich auch nicht so schön. Da gibt ja dieses Buch Rückkehr nach Rahmen von Didier Ribon, wo seine Kindheit beschreibt, oder seine Jugend beschreibt als Schwuler in der französischen Provinz. Da war auch sportlich so. Das war 80er Jahre noch. Mittlerweile ist das aber halt, mittlerweile sind halt die Großstädte, die eigentlich ja der Hort der Freiheit sein sollten oder sind oder mal waren oder so, sind halt einfach mittlerweile halt wie so ein Gruselkabinett, auf dem besten Weg zum Gruselkabinett, so, weil dort natürlich eben diese linksgrün woke urbane Schickeria halt sich angesiedelt hat und
genau, die auch ziemlich autoritär ihr Ding dann, du kriegst dann halt den Punkteabzug in der Klausur an der Fachhochschule in der Informatikklausur, wenn du
nicht genderst. Genau, und dann sind halt tatsächlich dann wiederum zurück eigentlich, dann ist mittlerweile, wie du es geschrieben hast in dem Facebook-Post, die Leute auf dem Land werden die letzten freien Menschen sein. Ja, ist jetzt überspitzt natürlich so, aber irgendwo stimmt es, ja. Genau, weil die sich eben nicht abhängig machen von diesem ganzen durchideologisierten Kultur- Staatsmedien- und Wirtschaftsbetrieb, so, der halt Großstädte mittlerweile auszeichnet, traurigerweise. Und es war mal anders. Von daher,
ich wurde ja mal in einem Vorstellungsgespräch im öffentlichen Dienst gefragt, wie ich zur Gendersprache stehe. Natürlich keine Open-Ended-Frage, wie irgendwie zwei Freunde, die in der Kneipe sitzen, sagen, wie hältst du es denn mit der Gendersprache? Sondern es ist natürlich eine Filterfrage, ja, also eine Gesinnungsprüfung, quasi, wie die Frage, schicken Sie Ihr Kind zu den jungen Pionieren oder sowas?
Naja. Ja. Das ist ein schöner Vergleich übrigens mit den jungen Pionieren. Da gab es auch nur eine Antwort darauf und die war klar.
Die war klar.
Mhm. Genau, ja. Lass langsam zum Ende kommen, weil ich habe Hunger. Ich habe noch gar keinen Mittag gegessen heute.
Nee, ich auch noch nicht.
Genau, das passt doch. Ich würde nur davon abraten, so sich zu wünschen, dass das alles wieder anders wird. So, ich würde eher sagen, man muss halt immer flexibel an der Realität orientiert sein mit seinen Analysen und auch vielleicht mit seinen Handlungsweisen oder so, weil es bringt irgendwie nichts, immer nur zu verharren und zu sagen, es müsste eigentlich anders sein und eigentlich müsste das so und so sein. Dann landest du irgendwann bei der AfD, die sich irgendwo oder bei so ja irgendwie bei Leuten, die sich irgendwie eine Welt zurückwünschen.
Genau.
Die aber nicht mehr existiert. So.
Die gibt's nicht. Nee.
Genau. Und das davon würde ich abraten. Das ist nicht gut. Das tut einem selber auch nicht gut. Also dann, wie das weiter aussehen wird, wie wir uns mit diesen drei Zukunftsmodellen, die du beschrieben hast, arrangieren werden und auf welche Seite wir uns schlagen, darüber können wir ja beim nächsten Mal diskutieren. Wie weit bist du mit deinem Buch noch am Ende noch, die Frage?
Es soll zu Ende geschrieben werden bis zum Herbst.
Ach, das ist ja noch.
Wie gesagt, ich mach's nicht alleine, ne? Der Marc Felden schreibt's ja mit mir. Der ist ja Geograf. Ich bin ja studierter Psychologe und ja, es ist einfach so aus gemeinsamen Gesprächen und Beobachtungen entstanden. Und das Positive ist, dass wir jetzt mit LMV auch so einen mittelgroßen Verlag haben.
Mhm.
Ja.
Achso, aber gut, bis Herbst, das ist ja dann noch. Dann machen wir im Herbst, also davor noch sowieso nochmal, aber dann machen wir im Herbst nochmal eine ganze Folge, die sich um das Buch dreht, würde ich sagen. Gerne.
Ja,
bis als Promo auch und so. Mhm. Okay, Koya, ich danke dir für deine Zeit am Sonntagnachmittag. Ich wünsche dir guten Appetit.
Ja, danke. Dir auch und noch ein schönes Restwochenende.
Ja, danke. Bis bald. Ich melde mich, wenn ich in Berlin bin. Irgendwann vielleicht Ende März, peinlich.
Mach das gerne, genau.
Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.